Crop FM, Ausgabe Nummer 385. Wir schreiben den 21. Jänner 2018. Mein Gast heute Abend ist der Autor des Blogs Grenzwissenschaft aktuell, Andreas Müller. Und wir sprechen über einige der Themen, die uns im Jahr 2017 bewegt haben. Auch heute wie immer gibt es den CropCom, jenen Live-Chat, mit dem man sich live am Gespräch beteiligen kann. Erreichbar über die Website von CropFM, C-R-O-P-F-M, CropFM.at. Einfach einsteigen, Fragen reintippen, gibt es sehr gerne an den Gast weiter. Und natürlich auch, besonders heute, vielleicht Skype-In auch erreichbar über die Startseite. Einfach oben auf den Link klicken oder einfach Users CropFM anrufen und direkt Fragen an Andreas stellen, auf die ich nie kommen würde. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis beziehen von der Startseite von CropFM aus, gratis sowie alles. Auf der Startseite findet sich auch der Link auf CropFM 3.0 Alpha. Bin gerade schwerst am Werken, der CropCom fehlt ja noch, an dem bastle ich gerade, ja, mal sehen, in den nächsten Wochen, zwei Wochen vielleicht, sollte er fertig werden. Es fuchst noch ein bisschen, wie man so schön sagt. Man kann mir so gerne mailen, cropfm@mur.at. Alle Ausgaben erscheinen als Podcast in einem Archiv. Man kann die einzelnen Beiträge verlinken. Im neuen Interface gibt es auch einen Embed-Link. Ich hoffe, er wird rege verwendet. Ein Forum gibt es auch, betreut von Unarmed und Wingman. Auch zur heutigen Sendung gibt es einen Thread für etwaige Kommentare. Fragen dann lieber über Chat oder über Skype. Das Coverbild, es ist eine Variation dieser Sendereihe quasi mit Andreas, wirklich sehr schön und passt wunderbar auf die heutige Ausgabe. Die Delonge-Geschichte wird natürlich einen prominenten Platz einnehmen. Mehr zu Matthias Töpfers Kunst auf bilderdämmerung.de bzw. Atelier Töpfer, atelier-töpfer.de. Wenn euch diese Sendung gefällt, weitersagen und verlinken, je mehr sie hören, desto besser. Und einigen gefällt der Sonntagstermin. Freitag findet man zumindest Mortan im Chat irgendwie doof. Ja, für mich ist er nicht so ganz ideal. Ich habe ja auch noch einen Brotjob, aber okay. Ich habe eher mal gedacht, vielleicht mal so eine Umfrage machen, welcher Tag da der beste wäre. Der Freitag ist es offenbar nicht unbedingt. Aber mal schauen. Jedenfalls, wer diesem freien Live-Podcast-Projekt hier eine Spende zukommen lassen möchte, geht über PayPal, Überweisung oder natürlich auch über Bitcoin. Auch Bitcoin Cash wird jetzt demnächst folgen und Ethereum. Jedenfalls an alle ein großes Danke, die hier schon was überwiesen haben. Danke. Gehostet wird die Chose von Fetznetz, fetznetz.it, der Host von CropFM. Die Folgen des Sanchi-Untergangs schlimmer als bei Exxon Valdez, so ein Artikel auf Kurier.at erschienen. Nach dem Tankerunglück vor der Küste Chinas haben die Behörden der Volksrepublik beteuert, dass die Umweltauswirkungen durch das austretende Leichtöl begrenzt seien. Experten befürchten aber eine Umweltkatastrophe von historischem Ausmaß. Schließlich drehte nach der Explosion und dem Untergang des iranischen Öltankers Sanchi auch Ölkondensat aus. Ich muss sagen, ich habe noch nie vorher davon gehört, aber dies sei offenbar auf den ersten Blick, ist es nicht zu sehen, aber für die Meeresbewohner umso giftiger. Und die Sanchi war ja am 6. Jänner mit über 130.000 Tonnen Leichtöl an Bord auf hoher See mit einem chinesischen Frachter zusammengestoßen. Und ich verstehe das irgendwie nicht. Da ist ein Öltanker, der fährt ja, was weiß ich, 10 Knoten oder vielleicht fährt er 20. Keine Ahnung, jedenfalls langsam. Und dann ist da ein anderes Schiff, aber da ist die hohe See. Und wie die das schaffen, da so zusammenzustoßen, dass das Ding quasi in Flammen gerät, ich habe nirgends irgendwo eine Erklärung dafür gefunden. Das heißt natürlich überhaupt nicht, dass es eine völlig profane Erklärung dafür gibt. Aber also trotz Radar und allem stoßen da diese Schiffe zusammen. Das ist wirklich verheerend und relativ unterrepräsentiert in den Nachrichten, wie ich finde. Und Grenzwissenschaft aktuell, gleich mit mehreren Artikeln. Und Andreas ist ja heute, wie gesagt, zu Gast. Alle Zutaten des Lebens im Inneren von Ceres-Meteoriten entdeckt. Wie gesagt, auf Grenzwissenschaft aktuell erschienen London und Großbritannien in zwei Meteoriten, die unabhängig voneinander 1998 zur Erde fielen und aus dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter stammen, haben Wissenschaftler erstmals neben einer Vielzahl der für das Leben auf der Erde notwendigen komplexen organischen Verbindungen auch flüssiges Wasser nachgewiesen. Mit der Entdeckung erhöhe sich die Wahrscheinlichkeit für außerirdisches Leben schon in unserem eigenen Sonnensystem. Und in eine ähnliche Kerbe schlägt der Artikel Saturn-Mond Titan noch erdähnlicher als bislang gedacht. Neben einer dichten Atmosphäre ist Titan der einzige Himmelskörper im Sonnensystem mit einem Flüssigkeitskreislauf an der Oberfläche, innerhalb dessen sich allerdings statt Wasser die flüssigen Kohlenwasserstoffe Methan und Ethan als Regen und Schnee in Flüssen, in Flüsse, Seen und Meere ergießen. Muss ja ein unglaubliches Bild sein. Selbst Leben halten Astrobiologen auf Titan für möglich. Neue Beobachtungsdaten zeigen nun, dass der Saturnmond wie die Erde über einen globalen, von Gezeiten abhängigen Meeresspiegel verfügt. Und wir können ja jetzt gleich dann selbst mit Andreas über diese und viele weitere Meldungen sprechen, die im Jahr 2017 auf Grenzwissenschaft aktuell erschienen sind. Und alle besprochenen Artikel finden sich natürlich in der Crop FM News Sektion auf der Startseite von Crop FM, cropfm.at. Alle, die diese Sendung hören, sind mit großer Wahrscheinlichkeit eh schon dort. Und hier geht es gleich weiter mit Andreas Müller, Autor des deutschsprachigen Blogs für Grenzwissenschaft. Grenzwissenschaft aktuell mit einem Jahresrückblick auf das doch durchaus bewegte Jahr 2017. We'll be right back. man muss ihn wohl kaum vorstellen, Andreas Müller, nicht nur Kornkreisforscher, sondern auch Autor des Blogs Grenzwissenschaft aktuell. Hallo Andreas.
Ja, hallo. Freut mich, dass ich mal wieder da sein darf.
Oh ja, freut mich auch. Wir mussten das ja auf den Sonntag dann verlegen. Du bist ein sehr beschäftigter Mann. Klar, du bringst da jeden Tag mehrere Artikel raus. Und dann natürlich auch noch die Familie. Ursprünglich wollten wir es am Donnerstag machen und jetzt haben wir es dann doch auf den Sonntag verlegt. Und einigen passt der Sonntagstermin offenbar sogar besser als der Freitagstermin. Nur mir passt er nicht so ganz besonders gut, aber okay. Ja, das Jahr 2017 wollen wir uns heute vornehmen. Vieles passiert. Vielleicht ganz zu Beginn, weil ich es in den News angesprochen habe, diese ganze Geschichte da mit dem Öltanker der Sanchi, die da zusammengestoßen ist. Darüber haben wir zwar überhaupt nicht gesprochen, aber ist das nicht seltsam, dass da zwei Schiffe auf offenem Meer einfach zusammenkrachen? Oder kommt das nur mir so vor?
Okay, also das ist jetzt ganz und gar nicht mein Thema. Ja. Aber es ist ja auch nicht zum ersten Mal passiert, denke ich.
Ja, also, aber irgendwie, und eine furchtbare Katastrophe, ne? Also echt ja. So richtig, also dieses Kondensat soll ja dann noch quasi lungengänglich sein bei den Fischen und so. Naja, ist ja egal. Wenden wir uns unseren Themen zu oder deinen Themen vielmehr. Leben im Sonnensystem, jenseits der Erde, also auf der Erde gibt es ja unbestreitbar Leben, auch wenn es sich zeitweise ziemlich dämlich verhält. Aber im Sonnensystem gibt es doch immer wieder so Anzeichen, verschiedenste Kandidaten, Europa, Titan etc. Man hat und jetzt auch in einer relativ aktuellen Meldung auf Grenzwissenschaft aktuell ein Meteorit, der vom Ceres, Zwergplanet Ceres stammt, auf dem man Wasser und andere Bausteine des Lebens gefunden hat. Wie schaut's da aus? Glaubst du, dass wir einmal Leben hier finden, das also originär auf einem anderen Planeten dieses Systems entstanden ist?
Also ich bin mir da relativ sicher, dass wir das erste außerirdische Leben, was wir finden, tatsächlich im Sonnensystem finden. Und wir hatten ja letzte Woche auch diese Meldung, die momentan untersucht wird von Curiosity, von dem Mars Rover, der da diese Strukturen, diese Mikrostrukturen im und auf dem Gestein entdeckt hat, die ganz so ausschauen wie solche Röhren, die zum Beispiel von, also wir kennen das von Regenwürmern hinterlassen werden. Es ja. Könnte natürlich auch was Geologisches sein, wenn das Röhren sind, wo ursprünglich Kristalle drin waren, die sich dann über die Jahrtausende und wie auch immer aufgelöst haben und diese Röhren hinterlassen haben. Aber da gibt es ja auch immer noch auch die Diskussion um den damaligen Meteoriten, der vom Mars stammt, wo es dann auch von Clinton die offizielle Erklärung ja. gab. Man habe, also ich glaube tatsächlich, mit zunehmenden Missionen, die zum Mars und darüber hinausgehen, wird es wahrscheinlich eher vor unserer Haustür anfangen, als dass wir jetzt aus der Ferne irgendwas finden werden. In welcher Form das dann passiert, da bin ich ein bisschen hoffnungsvoller als die meisten Astrobiologen. Also ich vermute da, dass es möglicherweise auf den Eismonden von Saturn und Jupiter, dass wir da in den Ozeanen nicht nur Mikroben irgendwie antreffen, sondern vielleicht auch schon eventuell höheres Leben. Mhm. Intelligenz ist natürlich immer eine Frage der Definition und unter so einem dicken Eispanzer, zumindest mal aus irdischer Sicht, ist schwer vorstellbar, wie das dann da vor sich gehen soll. Aber wie gesagt, man weiß es ja nicht. Aber ich bin da eigentlich ganz hoffnungsvoll. Und im zunehmenden Maße sind das ja auch die Wissenschaftler, die jeweils damit beschäftigt sind. Also man schließt ja gar nichts mehr aus. Und auch in der Mainstream-Diskussion, die wir ja gesehen haben, also zum Beispiel damals die sogenannten Ceres-Lichter, also diese hellen Flecken auf Ceres, da wurde ja auch vieles spekuliert oder jetzt mit dem Objekt, das da das Sonnensystem gestreift hat, da kam ja tatsächlich die Diskussion ist da eventuell Leben drauf, drin oder dran, die kam ja durchaus auch im Mainstream auf, natürlich nicht in der Form, wie wir uns das vielleicht erhoffen aber man ist immerhin an dem Punkt, wo diese ganzen Gedanken und die Möglichkeiten und die Diskussionen kein Tabu mehr sind. Und das heißt auch, sie sind kein Tabu mehr bei der Erforschung. Wird ja ganz konkret der nächste Mars Rover, der in den 20er Jahren starten soll von der NASA, der wird ganz gezielt dafür ausgestattet sein, auf dem Mars nach Mikroben zu suchen, was die bisherigen merkwürdigerweise noch nicht waren. Also die haben erstmal sondiert, sozusagen ist die Grundlage für mikrobisches Leben einst oder heute noch überhaupt vorhanden, beziehungsweise vorhanden gewesen. Und der Nächste soll halt ganz konkret danach suchen können. Also naja, das gut. Ist schon lange kein Tabu mehr in den Missionsplanungen.
Na, das war so. Also die Viking-Sonden, da gab es heftige Diskussionen und man, viele vermuten sogar heute noch, es gab da unlängst wieder neue Papers, dass man damals schon Spuren von Leben gefunden hätte.
Und oder selbst zerstört hätte, weil man sie einfach zu stark erhitzt hätte, weil im Boden sind Perchlorate und man hat das wusste man damals noch nicht. Und wenn man die erhitzt, wird es halt noch heißer beim Verbrennen in den Kammern. Und also das ist natürlich, man hat es immer schon gesucht, aber es war schon...
Teil des Mission Statements, also die Suche nach Leben. Also das ist ganz klar eigentlich von Anfang an in der NASA verankert. Ne? Also da... Mhm. Da hat man halt die Berührungsängste. Nur wenn es dann soweit ist, dass man vermutet, Leben gefunden zu haben, dann werden halt alle sehr vorsichtig, was eh klar ist.
Ne? Was ja eigentlich auch in Ordnung ist. Man erhofft sich natürlich immer so ein bisschen mehr Enthusiasmus von den Forschern selbst. Aber es hat sich ja auch oft gezeigt, dass man alleine für am Beispiel dieser Methanabgaben auf dem Mars muss man halt einfach sehen, ist klar, wir kennen Methan, die Quelle auf der Erde für das meiste Methan sind eben Organismen, aber es gibt eben durchaus noch zwei, drei geologische Möglichkeiten und bevor man das natürlich jetzt als Lebenszeichen deklariert, muss man die anderen nicht vorher ausschließen, das ist klar.
Ja, aber ist nicht gesagt, dass nicht, wie du sagst, tatsächlich in unserem Sonnensystem zuerst als erstes außerirdisches Leben gefunden wird, wenn überhaupt. Mhm. Also ich habe jetzt den Helmut Lammer wieder mal zu Gast, der hat da sehr bahnbrechende Studien in Richtung Entstehung des Lebens und der Planetologie des Planeten Erde und wie die Atmosphäre, also der Atmosphärenphysiker, wie das da entstanden ist. Und also er kam da auch zu Schlüssen, dass das, was auf der Erde entstanden ist, extrem selten ist. Extrem. Umso besser sollten wir eigentlich darauf aufpassen, was wir nicht tun. Aber gut, das sagt jetzt nichts darüber aus, ob es nicht andere Lebensformen oder irgendwelche Extremophile geben könnte. Aber man muss halt auch sagen, gefunden hat man noch nichts. Also bis jetzt sind wir allein.
Zumindest mal, wenn man die ganzen Berichte über UFO-Sichtungen und Kontakte und Abductions nicht möglichen außerirdischen zuschreibt. Ja. Dann sieht die Sache wieder ganz anders aus. Und diese Sache mit dem Ceres, mit dem Meteoriten, der vermutlich, oder es ist ja entweder Ceres oder ein anderer Asteroid aus der gleichen Region, da ist natürlich total spannend, dass das jetzt plötzlich Dinge sind, in denen alle Bausteine des Lebens schon vorhanden sind und vielleicht stammen wir tatsächlich alle irgendwo von Ceres. Ist natürlich eine ganz faszinierende Möglichkeit, die sich dadurch ergibt, oder eben oder umgekehrt, das wäre auch möglich, dass irgendwann mal das Leben auf Ceres gelandet ist, woher auch immer, und dann sozusagen nochmal zurückkam. Ja. Also alles möglich, aber das Spannende für mich auch so jeden Tag in dem Nachrichtenbusiness ist eben das, dass man wirklich, also viele Leute, wenn die hören, was ich dann mache und dann sagen die, ja, aber kann man denn jeden Tag über grenzwissenschaftliche Themen, gibt's ja jeden Tag was zu schreiben. Und es ist natürlich schon so, dass ich auf Grevi das ja sehr breit fasse. Und dass ich auch immer so ein bisschen über das eigentliche Paranormale hinausgehe mit Meldungen, wo ich aber Bezüge sehe. Also ich glaube, zumindest mal nach meinem Empfinden, schreibe ich nie über irgendwas, was nicht doch irgendwo einen Bezug zum Grenzwissenschaftlichen hat. Allein die Frage außerirdisches Leben, das ist ja mittlerweile, wie wir gerade sagten, natürlich auch im Mainstream total angekommen. Ja. Und von daher muss ich immer wieder sagen, ja, also ich finde, ich muss ja die Themen auch suchen und es sollen ja auch, wenn möglich, tagesaktuell sein. Aber das ist, ja, es gibt mal selten Tage, wo ich wirklich gar nichts finde. Und meistens, glaube ich, gelingt mir das doch ganz gut. Und das ist für mich immer wieder faszinierend, in welchen Zeiten wir leben. Und das ermöglicht uns natürlich auch der wissenschaftliche und technologische Fortschritt. Und Krevi ist ja ganz ausgewiesenermaßen kein wissenschaftskritisches Medium. Also so verstehe ich mich auch nicht, auch wenn ich gerne in diese Schublade gesteckt werde, aber bin ich absolut nicht, sondern ich sehe halt, dass gerade mit den Mitteln der Wissenschaft diese Themen auch bearbeitet werden können und uns viel konkreter näher an die Phänomene bringen als jetzt mit Spekulationen.
Auf jeden Fall, also auch ist aber ein wichtiges Wort dabei, ne?
Eben. Deswegen habe ich es auch gesagt.
Ja. Und na, mich fasziniert es, dass du da jeden Tag Dinge findest, wobei da gibt es schon auch Stories, die länger quasi köcheln und so.
Natürlich.
Weiter, ne? Und an denen du Monate oft dann arbeitest oder wo die Recherche Monate vorher beginnt. Und also das sollte man sich nicht so einfach vorstellen, da jeden Tag wirklich neue Dinge zu finden. Und also, weil du jetzt gesagt hast, paranormale Phänomene und Grenzwissenschaft, wie findest du es da die Relation? Paraphysik und Grenzwissenschaft, ist das eine starke Überlappung oder sind das eigentlich getrennte Dinge oder wie siehst du das?
Ja, das ist natürlich, die Frage kommt immer wieder auf, was ist das eigentlich? Grenzwissenschaft oder wie lege ich das selbst aus? Das ist ganz bestimmt eine persönliche Auslegungsfrage und nicht alles Grenzwissenschaftliche ist paranormal und umgekehrt, denn ja manchmal auch. Ich habe ja auch, bei mir heißt es ja eigentlich auch tagesaktuelle Nachrichten aus Anomalistik, Grenz- und Parawissenschaft. Von daher sehe ich da schon, die Suche nach außerirdischem Leben ist jetzt sicherlich nichts Paranormales. Obwohl es vor 15 Jahren vom Mainstream, sowohl von der Mainstream-Forschung als auch von den Mainstream-Medien in diese Schublade getan wurde. Und das ist auch lustig. Das war jetzt am Wochenende die Meldung mit dem Kraken, wo da dieses Video ist. Und da gab es dann vor allem in sozialen Medien wirklich die merkwürdigsten Reaktionen auf diese Meldung, weil ich mir erlaubt hatte, bei Kraken von irdischen Aliens zu schreiben, wobei ich es eigentlich erklärt habe, warum. Es gab mal eine Studie zu Kraken, weil die eben ihre RNA noch verändern können und so bizarre Lebewesen sind, dass einige Biologen selbst sagen, also das kommt dem Alien auf der Erde am allernächsten. Der Krake oder der Tintenfisch, Oktopus, wie auch immer. Ja. Und wo sich dann manche dann echauffiert haben darüber, dass das doch jetzt nichts Grenzwissenschaftliches wäre. Und das ist zum Beispiel so ein ganz gutes Beispiel dafür. Natürlich ist das Video an sich nichts Grenzwissenschaftliches, aber es stellt uns, es hat dennoch Berührungspunkte mit zum einen mit unseren Vorstellungen von Aliens und da ist, glaube ich, der Krake das meistbenutzte Tier in der Sci-Fi, also in der Science-Fiction-Literatur.
Gab es doch unlängst einen Film, wo diese Oktophanten, wie ich sie nenne, vorkamen.
Ja, genau.
Wie hieß der nochmal?
Hieß Arrival.
Arrival, ja, Linguist. Ne? Genau. Super Film, wirklich super Film. Und Wahnsinn, großartige super. Raumschiffe. Großartige
und dann, Raumschiffe. Und dann auch, ich meine, Krieg der Welten, das sind ja auch, also wer da in diesen Dreibeinern schon in den ersten Illustrationen, das sind natürlich auch Assoziationen mit irgendwas Krakenartigem.
H.P. Lovecraft schreibt jemand im Chat. Ne?
Oder sogar in Star Wars, wenn wir Jabba the Hutt anschauen, der hat ja so um den Hals, der hat ja so einen Diener. Die Star Wars Fans mögen es mir jetzt verzeihen, dass ich da nicht so affin bin, aber dessen Kopf sich so einmal um den Hals schlingt. Also das taucht überall auf, diese Kraken oder Oktopoiden, Oktopoden als Assoziation mit Aliens und das hat auch schon seinen Grund. Und da ist es ja auch so in dem Film Arrival, wo die Wissenschaftlerin zum ersten Mal, wo sich diese Außerirdischen zeigen, da kommt ja plötzlich auch dieser Tentakelarm direkt vor ihr an diese Scheibe. Und also für mich war, wie als ich das Video gesehen habe, total die Assoziation für einen First Contact da, aber es gibt halt Leser, die da die das regelrecht stört. Und ich finde es immer merkwürdig, wie jemanden Wissen oder ein bisschen eine Erweiterung von Vorstellungen und von Wissen und von mal auch um die Ecke denken, auch wenn es um Grenzwissenschaften geht, wie einen das stören kann.
Ja.
Und ist halt das ist so, ja auch ne? meine Seite. Ich kann ja, und wenn ich da Katzenvideos posten würde, oh ja, dürfte ich das ja auch. Also es wird zwar
aber
nie
auch
kommen,
das würde
aber
viele stören. Das Einzige, was mir in diesem Krakenvideo irgendwo auch aufgefallen ist, mir kam die Krake jetzt nicht so riesig vor. Das ist jetzt ein bisschen naiv vielleicht, aber es gibt ja auch bedeutend größere Riesenkraken. Ne? Man fand ja in den Mägen von Walfischen zum Teil unglaubliche Abdrücke von Saugnäpfen, die 10, 20 Zentimeter Durchmesser haben. Also es gibt ja bedeutend größere Kraken, ne? im tiefen Meer.
Genau. Ja, man muss da wird es wahrscheinlich jetzt Leute geben, die da sagen, ja, man muss da unterscheiden zwischen dem Kraken und dem Tintenfisch. Die, von denen du redest, das sind die Riesenkalmare, also Riesentintenfische sozusagen.
Ah, okay.
Und die werden wesentlich länger. Ja. Der Krake selbst ist so das klassische 8 Arme und diesen Ballonkopf dahinter.
Ja, okay.
Der sich wirklich, das einzig Harte an einem Kraken ist der Schnabel, den er hat. Und der kann sich also mit seinem ganzen Körper durch eine 2 Euro große Öffnung irgendwie durchzwängen, während das der Tintenfisch nicht kann, weil er ja diesen Schulp hat, also diesen festen Körper, den man manchmal auch im Kleinen am Strand findet, diese weißen ovalen Dinge, die man den Vögeln, den wellensittlichen Papageien gerne so in den Käfig hängt.
Zum Schnabel schärfen.
Und die haben also da schon so eine Art, naja, Skelett ist es nicht ganz, aber so einen festen Bestandteil, während der Krake komplett außer dem Schnabel selbst Weichtier ist. Und da gibt es auch ganz tolle Videos, wie die durch minimalste Öffnungen sich da komplett durchzwängen. Und also da muss man schon unterscheiden, aber trotzdem dieser pazifische Riesenkrake, den wir in dem Video sehen, man sieht das ja auch, wenn der die Arme so austastet, der hätte eine Spannweite von 5 Metern. Mhm. Also das ist schon ganz schön
ordentlich, ja.
Und ich weiß allerdings nicht, ob der Taucher überhaupt in Gefahr war. Also es ist normalerweise so, der Krake, der stülpt sich um eine Krabbe, das habe ich ja auch geschrieben, drumherum knackt die, injiziert so eine zersetzende Speichelflüssigkeit und saugt dann die Krabbe aus.
Okay.
Ob der jetzt durch den Schädel da durchgekommen wäre, das habe ich bislang noch nicht so ganz gesehen, und ob das jetzt auch ein aggressives Verhalten war.
Es sah nicht so aus, aber okay, ich habe mich gewundert,
ja,
was machen die eigentlich?
Also man kennt das, die Kraken sind sehr intelligente Tiere, und die tasten sich auch gerne voran, nutzen auch die Arme zum Abtasten und zum Kennenlernen, aber dieses tatsächlich so sich über was drüber stülpen ist eigentlich eine Fressreaktion.
Mhm.
Von daher, ja, war das vielleicht schon, aber man sieht ja auch, der andere Taucher hat ja keinen großen,
die haben alle ganz
Bühnen, ja, genau, die haben da keinen,
also auch der Taucher selbst, der lässt sich
vielleicht fallen. Ja, die hat einfach darauf geachtet, dass die Maske drauf bleibt und, aber ich glaube trotzdem, das war halt, glaube ich, das größte Risiko, dass die Maske irgendwie verrutscht und der Sauerstoff einfach davon geht. Ganz kurz vielleicht noch, weil ich das so gerade eben auch drüber geredet haben. Es ist ja ganz interessant, dass die Kraken eine unglaublich hohe Intelligenz besitzen. Das Dramatische ist aber gerade auch bei dem pazifischen Riesenkraken, dass die Väter sich also um die Aufzucht überhaupt nicht kümmern und die Mutterkrake selbst frisst während der Brutpflege, also die legen auch Eier, die muss den Eiern immer Sauerstoff zuwedeln und muss es sauber halten, dass die nicht verderben sozusagen. Und die frisst in der Zeit nichts. Und zu dem Zeitpunkt, wenn dann die kleinen Kraken schlüpfen, ist die so ausgemergelt und ausgezehrt, dass sie stirbt. Und das ist der Grund, warum die Kraken, obwohl sie so eine hohe Intelligenz haben, sich nicht weiterentwickeln, weil es zu keiner Wissensweitergabe kommt. Weil das Muttertier stirbt und sozusagen sie leben nicht so ewig, also so, ich glaube, so 5 bis 8 Jahre.
Mhm.
Aber auch das erlernte Wissen und die Fähigkeiten werden nicht weitergegeben. Und das ist im Prinzip letztendlich der Grund, warum wir nicht schon von den Kraken-Overlords irgendwie, die aus dem Meer steigen, übernommen wurden, weil sie in jedem Arm hat sozusagen sein eigenes Gehirn und sie können das reproduzieren, wenn ein Arm verloren geht. Aber das Tragische ist eben, dass es zu dieser generationsübergreifenden Wissensübergabe nicht kommt. Was ich auch total spannend finde für Fragestellungen nach Intelligenz. Deswegen habe ich es nochmal erwähnen wollen. Also auch auf einem anderen Planeten oder auf einem Mond, auf einem Ozeanmond. Vielleicht existiert da intelligentes Leben, aber eben nur bis zu einer gewissen Schwelle. Mhm.
Ja, eine Meldung, die eigentlich schon aus dem Jahr 2015 stammt, wenn ich mich jetzt recht entsinne, betrifft die Sonne oder das System KIC 846285, das vor allem durch absonderliche Verdunkelungsereignisse auffiel. Also man sucht ja nach Exoplaneten, indem man vor allem ferne Sterne beobachtet und wenn die dann ein bisschen dunkler werden, dann vermutet man eben einen Transit eines Himmelskörpers, sprich eines Planeten, der da im Orbit dieses Sterns ist und dann kann man die Masse und so weiter schätzen und die Umlaufzeit und wenn der dann nach dieser geschätzten Zeit wiederkommt oder wenn der einfach, glaube ich, dreimal beobachtet werden kann, dann hat man einen neuen Exoplaneten entdeckt. Man hat jetzt, glaube ich, an die 4.000 oder 5.000 schon entdeckt. Also es geht da schwerst dahin. Es werden auch immer wieder neue Missionen gestartet. Aber KIC 846285 ist anders, weil da war der Verdunkelungseffekt gleich mal, glaube ich, so 28%.
Bis 22, aber oder ja, 22, auf jeden
okay,
Fall.
Also jedenfalls fast ein Viertel. Und man hat sich das also solarphysikmäßig überhaupt nicht erklären können. Und seitdem spekuliert man eben. Mhm. Und unlängst gab es da aber eine neue Erkenntnis, ne?
Genau, also man hat ja neben allen astrophysikalischen Phänomenen, die man sich so vorstellen konnte oder auch nicht vorstellen konnte, weil sie einfach diese massive Abdunklungsereignisse nicht erklären konnten, hat man sich ja auch rein theoretisch vorgestellt, da könnte ja auch eine künstliche Konstruktion um den Stern herum kreisen, die zum Beispiel ähnlich wie eine Dyson-Sphäre oder ein Dyson-Schwarm, also gewaltige Kollektoren, die direkt um einen Stern herum gebaut werden, um da noch wesentlich effizienter als jetzt Sonnenkollektoren auf irgendeinem Planeten die Energie sozusagen fast schon direkt abgreifen. Das ist so eine theoretische Überlegung aus den 60er Jahren von Dyson, dass es geben könnte, dass Zivilisationen zu diesen technischen Leistungen in der Lage sind. Und das war natürlich von daher sehr spannend, weil die Theorie von einem recht bekannten und anerkannten Astronomen kam. Und die wurde dann natürlich seither immer wieder diskutiert und das war sicherlich auch für viele so der Antrieb dazu, da jetzt am Thema zu bleiben. Für die Entdeckerin, beziehungsweise das Muster wurde eigentlich durch Crowd, also durch eine gemeinsame Beobachtung dieser Daten, die konnten von jedem runtergeladen werden und dann nach solchen ungewöhnlichen Lichtkurven abgesucht werden. Und so wurde das Ganze überhaupt entdeckt über so eine Science-Community, die sich damit beschäftigt hat. Ja, man hat natürlich immer wieder dann auch gesagt, ja, die Außerirdischen, das ist erst die letzte Antwort und vorher oder die unwahrscheinlichste. Das ist ja dieser Standardspruch, auch wenn ein SETI-Signal entdeckt wird. Aliens sind immer die unwahrscheinlichste Antwort vor allem anderen. Warum auch immer.
Ja, das ist ja irgendwo nachvollziehbar, weil bis jetzt haben wir ja noch nie einen Alien entdeckt. Also ja, ich verstehe es schon irgendwo, dass man das sich ein bisschen aufspart, wenn
natürlich
alle anderen Dinge ausgeschlossen sind. Ja, ist ja klar.
Ich persönlich würde es aber dann eher so machen, dass ich zuerst mal selbst diese anderen Möglichkeiten ausschließen würde, bevor ich dann an die Öffentlichkeit gehe und nicht gleich dann eben so dieses, weil das ist eigentlich so zu beobachten.
Man muss ja publizieren. Ja, man kann ja nicht ewig warten, man muss doch publizieren.
Wir hatten das ja auch schon mal, also die ganze SETI-Geschichte, der meiste Satz, den man von SETI-Astronomen hört, ist, ja, sind wahrscheinlich keine Aliens. Und ich schätze wirklich Seth Shostak sehr, ich kenne ihn selbst durch einen Austausch übers Internet und so weiter. Und ich schätze auch den Aufwand, der da betrieben wird. Also da will ich nicht falsch verstanden werden. Aber wenn es dann mal hart auf hart kommt, dann geht so zumindest mal in den Öffentlichkeitsstatements geht so der Enthusiasmus verloren. Und ich frage mich dann, Leute, warum tut ihr das dann, wenn es sowieso im ersten Schritt immer heißt, wenn ein Signal dann doch ja, es wurden ja schon immer mal wieder interessante Signale gefunden. Und man muss ich ja auch klar machen, bei einigen Signalen oder auch bei den bekanntesten Signalen, die es aus dieser Richtung gibt, ist der Grund, weshalb es dann vermeintlich keine Aliens waren, der, dass man das Signal nicht mehr gefunden hat. Das heißt, die Möglichkeit, dass irgendwo jemand ein einmaliges Signal gesendet hat, ist natürlich auch schwer zu überprüfen. Klar, wenn ein Signal sich nicht wiederholt, kann ich es auch nicht weitergehend untersuchen. Mhm. Aber das steht ja im Raum. Also wenn ich ein einmaliges Signal kann ja ein Signal sein. Jetzt erwarte ich von denen nicht, dass die bei jedem Signal eine Flasche Champagner köpfen, aber manchmal denke ich so, Leute, ihr macht das Ganze seit 60 Jahren und ich erinnere mal an den Kornkreis, der aussah wie die Antwort auf die Arecibo-Botschaft, mit dem sich die SETI-Astronomen noch nicht mal im Ansatz beschäftigt haben. Und das finde ich dann halt schon so, wo ich manchmal denke, macht's euch doch wenigstens den Spaß und liest mal, was in dem Kornkreis drinsteht.
Es wird, glaube ich, nicht so in die Öffentlichkeit getragen. Und man ist da einfach vorsichtig, weil man Angst hat davor, harscher Kritik ausgesetzt zu sein. Und du weißt ja, wie schnell das passiert. Also ich glaube, dass das sehr oft der Grund ist, warum dann da eine Übervorsicht besteht.
Natürlich. Aber so als kleine Anekdote, ich hatte mal vorgeschlagen, der Jill Tarter, das ist die Romanvorlage für Jodie Foster in dem Film Contact oder die Realvorlage für diese. Da hatte ich mal vorgeschlagen, bei einem SETI-Konvent, dass man als kleine Sidekick sozusagen, dass ich einen Vortrag über Kornkreise halte, und einfach nur, um mal dieses Gedankenspiel durchzuspielen, was wäre, wenn? Und da meinte sie so, ja, das wäre schwierig, denn es wäre ja schließlich die SETI-Convention oder diese Jahrestagung, das wäre ja schließlich was für Wissenschaftler. Und jetzt mal ich fühle mich da jetzt nicht gekränkt, weil meine Kongressforschung nicht als Wissenschaft anerkannt wird, warum auch immer von ihr, weiß nicht, ob sie sie kennt. Pardon. Aber allein, dass man sich diesen Spaß nicht gönnt und sagt, ja, okay, wir müssen das ja nicht als Keynote-Speaker hier ansetzen.
Ich habe in den vergangenen Jahren da schon ein bisschen Einblick bekommen in die Wissenschaftswelt, vor allem auch in die Weltraumwissenschaften, und das ist alles nicht so einfach. Also sich da aus dem Fenster zu lehnen, vor allem wenn man dann einen Namen hat, das ist, also nicht nur die UFO-Forscher sind untereinander äußerst feindselig, Forscher allgemein, also man ist sich da gleich alles Mögliche zu neidig. Also wenn irgendwer auf was draufkommt, dann wird, und das ist eh gut, es wird sofort versucht, es zu zerschießen, und ich glaube, dass das auch ein Mechanismus ist, der im Endeffekt zu guter Wissenschaft führt, wenn man es nicht zu weit treibt. Es ist alles nicht so einfach, und dann ist es halt auch oft so, dass man sich in was verrennt. Ne? Das kommt halt auch immer wieder vor, und davor hat man halt furchtbare Angst, und deshalb sichert man sich dreimal ab. Also man braucht sich nur eine Wissenschaftssendung auf Ö1 anhören. Da gibt es vorher ungefähr 5 Minuten Absicherung, und dann kommt mal das, um was es eigentlich geht, und die Spekulation. Ja? Das wird also von allen Seiten abgesichert, dass es jetzt ja nicht falsch verstanden werden kann. Und das ist sehr nervig eigentlich, aber ja, es ist ja
natürlich, so, ne? Es hat auch seinen Sinn.
Absolut, ja.
Aber ich sag mal, nur noch mal kurz dieses Beispiel erwähnt, da suchen Leute 60, 50 Jahre nach Signalen aus dem All, nach intelligenten Signalen. Dann erscheint ein Kornkreis, der die Botschaft von Arecibo, also sozusagen die Calling Card, also die Visitenkarte von uns Menschen, beantwortet nach einem, in Form von einer außerirdischen Antwort. Das liegt sogar noch neben einem Radioteleskop in England in einem Kornkreis, in einem Kornfeld. Und dann in einem Interview, das der Robert mit Carl, nicht mit Carl Sagan, sondern mit dem anderen Autoren, genau dieser Botschaft, die wir 1974 ins All geschickt haben, macht, offenbart er sich, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein, der große Grand Seigneur der SETI-Forschung.
Vielleicht weiß es wer im Chat, schauen wir mal.
Genau, was
Francis fällt, Drake.
Bestimmt. Genau.
Also die Chatleute, danke vielmals, sie sind ja großartig.
Vielen Dank. Und er macht das Interview mit dem und es zeigt sich, dass Drake von diesem Kornkreis überhaupt nichts weiß. Also er weiß noch nicht mal, was die einzelnen Elemente, also das kann ich einfach nicht verstehen. Und selbst wenn man es nur aus Spaß am eigenen Thema, würde ich mich doch dahinsetzen und würde mal schauen, ja, was heißt das denn? Sondern es wird völlig falsch interpretiert. Die Sachen lassen sich ja sehr eindeutig lesen. Und da denke ich halt manchmal, da ist vielleicht manchmal neben jeder Wissenschaftlichkeit, die ich ja auch sehr hoch halte, aber manchmal auch einfach der Enthusiasmus und die Faszination am Thema gefragt und nicht
Ja, wobei ich sagen muss, SETI ist halt so eine Geschichte. Gell? Also ich halte die Prämisse von SETI eigentlich für ein bisschen naiv. Da jetzt zu glauben, dass wir da jetzt Radiosignale empfangen werden, wo wir selbst sogar schon sagen können, dass die Radiotechnologie jetzt in dem Sinn, in der Art, nur in einem bestimmten Zeitfenster verwendet wird, sagen wir jetzt 100, 200, 200, 300 Jahre sein. Und dann wird man auf andere Wege stoßen oder andere Kommunikationswege kommen. Vor allem, wenn es eine eine galaktische Zivilisation sein sollte, dann können die gar nicht mit Radio kommunizieren, weil die kommunizieren dann nicht, weil das dauert dann 3000 Jahre, bis sich die hören. Das heißt, es muss dann sein, dass jetzt Gravitationswellen oder was, der Kuckuck was. Und da jetzt zu glauben, dass man dann irgendwo in eine Zivilisation, die gerade in diesem Fenster ist und dann kann man das noch auffangen? Die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Ich glaube, da findet man eher, keine Ahnung, Riesenkraken auf Europa.
Ja, super. Aber,
ja, wäre interessant. Also, keine Ahnung, aber ich finde selbst Jean Stache, ja, ich habe hier und da immer wieder ein bisschen über ihn geärgert, muss ich sagen. Es ist einfach so eine gewisse Pappnasigkeit, die da vorherrscht. Ich meine das jetzt nicht böse, aber es ist so. Oder ich empfinde es halt so. Und ja, aber kann man eh nichts machen. Also jetzt wollen sie dann eh zumindest auf Licht erweitern. Es ist ja schon genau, was. Aber auch Licht ist der Relativität unterworfen. Und ja. Also wahrscheinlich kommunizieren die irgendwie anders. Aber wie, weiß ich natürlich auch nicht. Jetzt KIC 84285, jetzt, was ist denn jetzt das, was wir als Neues herausgefunden? Die Neuigkeit.
Ja gut, die Neuigkeit ist eigentlich die, dass man ausschließt anhand der Daten, der Beobachtungsdaten. Es wurde ein Jahr lang mit verschiedensten Teleskopen und auch mit Beobachtungsnetzwerken wurde darauf gehofft, dass es nochmal zu Abdunklungsereignissen kommt. Die gab es auch. Allerdings waren die bei weitem nicht so stark wie diese beiden großen Ereignisse. Das heißt, es ist also weiterhin aus meiner Lesart immer noch die Frage, was ist denn da passiert, also als es zu diesen 22-prozentigen Abdunklungsvorfällen kam. Das hat sich seither nicht wiederholt. Es gab kleinere und die hat man beobachtet und für diese kleineren hat man festgestellt, anhand von, man hat das ja in verschiedenen Wellenspektren beobachtet, dass man ausschließen kann, dass das dichte Materie war, die das Licht reduziert hat. Also es sind jetzt keine Paneele und keine Bauwerke oder auch keine Planeten oder größere, festere Körper, sondern es scheint, das ist so jetzt die allgemeine Lesart dieser Daten, dass es Trümmer, Staubwolken sind, wo auch immer die sich jetzt auf dem Weg zwischen uns und KIC befinden. Das wird noch diskutiert, ob die KIC selbst umkreisen oder ob das auf dem Weg zwischen uns, das sind ja 1500 Lichtjahre, grob geschätzt, da ist also noch vieles möglich, aber es gibt ja noch das Mysterium, dass sich das Licht seit der Beobachtung überhaupt, seit den ersten Aufzeichnungen auch nochmal über einen Zeitraum von 100 Jahren nach und nach abgeschwächt hat, wo man dann auch irgendwie gehofft hat, ja, das könnte ja sozusagen der Bau dieser Megastruktur gewesen sein. Aber es hat halt, es führt halt nicht zu diesem großen, zu diesem 22-prozentigen Ereignis. Und das ist im Prinzip auch das, wo wir eben schon mal kurz gesagt haben. Also, wir haben Antworten für diese kleinen Abdimmungsvorfälle, aber nicht für das Große. Und damit hat ja eigentlich die Faszination erst angefangen. Und solange das nicht wieder sich wieder zeigt, ja, bleibt es weiterhin spekulativ, was das denn damals war. Aber man muss sich natürlich auch klar sein, das ist ja, da werden wir später bestimmt ja auch drüber reden, ein Objekt, das diese Abdunklungs-, also diese Größe hervorrufen hätte können, das muss ja wahnsinnig groß gewesen sein. Selbst Planeten, also Objekte von Planetengröße erreichen diese 22-prozentige Abdunklung nicht.
Das ist unmöglich. Planeten vielleicht im Prozentbereich, überhaupt. Also das ist eine enorme Abdunklung. Allerdings ist mir der Schluss, ich glaube nicht, dass es eine Dyson-Sphäre ist, aber ich glaube nicht einmal, dass irgendwer auf die Idee kommt, eine Dyson-Sphäre zu bauen, weil ich glaube, da gibt es andere Wege, wie man Energie erzeugt. Es ist eigentlich ein bisschen eine blöde Idee, da die Sonne zu umgeben. Verzeih mir den Ausdruck.
Ja, ich verstehe das schon.
Mit einer Hülle und dann die Energie abzusagen. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, okay, das hat jetzt jemand gebaut, dann finde ich das Argument, ja, aber das verdunkelt nicht über das gesamte Spektrum gleich. Und daher ist es keine Dyson-Sphäre auch ein bisschen eigenartig, weil woher will denn der wissen, wie eine Dyson-Sphäre, wenn man sie bauen würde, könnte, dann tatsächlich aussieht. Ne? Vielleicht gibt es da einen guten Grund, warum nur bestimmte Teile des ich weiß es nicht, ich würde das sagen, na, nehmen wir alles, ne? Aber muss ja nicht so sein. Also
ja. Oder man geht auch irgendwie, also teilweise liest man halt auch, dass man sagt, dieses 22-Ereignis, das haken wir sozusagen mal als Kuriosum ab und die anderen, weil alle Sachen, die man jetzt in dem einen Jahr beobachtet hat, das kommt, wie gesagt, bei weitem nicht an diese Abdunklung heran. Und das sehe ich ähnlich. Man wirft momentan so Dinge in einen Topf, eben die man beobachten konnte. Klar, das ist kein Vorwurf, weil was man nicht beobachten kann, kann man auch nicht spektral zerlegen. Ja. Aber das andere ist ja deswegen nicht davon. Also man hat ja immer noch diese Ausgangsfrage, was ist da damals passiert? Und da sind wir wieder bei diesen einmaligen Signalen, die aufgefangen werden. Gerade kürzlich hat der Leiter von diesem Riesenteleskop in China, ich habe das vorgestern geschrieben, der hat gesagt, wir haben mit dem schon merkwürdige Signale aufgefangen, aber wir konnten sie nicht verifizieren und auch nicht auf irgendwelche Quellen zurückführen, weil sie sich nicht wiederholt haben. Aber heißt das, sie sind nicht passiert? Doch, sie sind passiert.
Na, das heißt alles, nicht. Aber man hat zu wenig Daten, um schlüssige Erkenntnisse zu ziehen.
Genau. Auch bei dieser Dyson-Sphäre. Wir sind ja, ich glaube, darüber hatten wir auch schon sehr oft gesprochen, wir sind ja mit unseren ganzen Theorien und Vorstellungen sind wir ja zwangsläufig homozentrisch. Also wir stellen uns immer vor, auch du eben und auch ich eben, aber du hast gerade eben auch gesagt, ja, warum sollte man und wie und das eine Dyson-Sphäre so groß? Das sind diese Frage, warum sollte das ein Außerirdischer oder eine außerirdische Zivilisation tun oder nicht tun, das ist natürlich begrenzt auf unseren eigenen Erfahrungshorizont. Mhm. Es gibt tausend Gründe, warum sie das tun könnten oder auch unterlassen sollten.
Und, richtig, ja.
Also deswegen, das ist in der ganzen Diskussion, finde ich das immer ein sehr schwaches Argument, weil wir ja auch Dinge tun, wo vielleicht ein Beobachter von außen sagen würden, ja, um Gottes Willen, warum sollten die das tun?
Aber andererseits,
wir haben es gemacht.
Andererseits, wir haben eben nur uns selbst als Referenzpunkt. Und wir müssen ja, wenn wir zu irgendeiner Beurteilung kommen wollen, ja, dann können wir nur uns hernehmen. Also ich verstehe dein Argument. Ich unterstütze es auch bis zu einem gewissen Grad, weil die anthropozentrische Weltsicht nicht unbedingt immer die beste ist. Aber das ist die einzige, die wir haben. Ne? Solange Natürlich. Wir keine andere Zivilisation entdeckt haben und uns wirklich anschauen können, wie machen die das, wie sind die drauf? Ne? Also so wie diese Oktophanten auf Arrival, die sich dann mit eigentlich Mustern, die ähnlich ausschauen wie Kornkreise im Wasser unterhalten, was eher interessant ist. Aber ja, da wissen wir es eben nicht. Und ist halt schwierig.
Deswegen ist es ja auch der richtige Weg, aber es muss dann, wenn ich diesen Weg gehe, dieses anthropozentrischen Deutung, dann muss ich darin auch eigentlich bei jeder Publikation oder bei jeder Diskussion, die ich darüber irgendwie im größeren Maßstab führe, muss ich das auch kurz zumindest mal ansprechen und sagen, ja, das ist, aber es kann natürlich auch ganz anders sein, weil wir einfach nicht wissen, was der Außerirdische denkt und was ihn antreibt und welche Mittel er zur Verfügung hat. Und damit ist das, ja, also ich meine, wir leben in so einer Zeit, wo selbst unsere eigene Technologie uns davon vorwegfliegt und was alles möglich sein wird. Also es ist, wir haben das auch schon oft gesagt, wir leben einfach in ganz spannenden Zeiten und nichts ist eigentlich mehr unmöglich. Es ist nur eine Frage, wann es denn kommt und wann es umgesetzt wird.
Mhm. Ob es wer tut. Ja. Also gut, KIC 846285, eigentlich nach wie vor ungelöst. Die Wissenschaftsgemeinde ist aber eher der Meinung, dass es wohl keine Dyson-Sphäre ist, was wie auch immer so eine Dyson-Sphäre aussieht. Gut, schauen wir mal, was sich tut.
Nächste Zeit auch nicht sichtbar. Also der ist momentan, der
bewegt sich weitere Beobachtungen.
So über den Horizont. Das dauert jetzt erstmal nochmal.
Ja, schauen wir mal, vielleicht gibt es neue. Ein anderes Thema, das jetzt wirklich aus dem Jahr 2017 stammt, soweit ich das weiß, ist Oumuamua. Meine erste Frage ist, warum heißt dieser mutmaßlich interstellare Besucher Oumuamua?
Oh je.
Weißt du das auch nicht, okay.
Nee, es gibt in den letzten Jahren gab's so eine, konnte man das so beobachten, die Tendenz, dass man astronomische Körper gerne nach irgendwelchen Legenden und Mythen alter oder exotischer Völker benannt hat. Und klingt da so, kommt ja auch, soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe, dieser Name eben auch her. Das kommt irgendwie aus dem Hawaiianischen
und bezeichnet so auch,
glaube ich, auch eine Gottheit oder was in der Richtung. Ich bin, muss ich zugestehen, jetzt gerade spontan überfragt, aber dafür haben wir ja den Chat.
Ja, vielleicht kann das
vielleicht ja eingeben. Aber das ist momentan so ein Trend in der Benennung solcher Objekte. Gerne irgendwie was Hawaiianisch oder Kirgisisches oder was sonst kaum jemand kennt.
Die griechische und römische Götterwelt hat ausgedient.
Und ja, es hört sich ja auch immer, man will ja auch immer irgendwie was Schönes. Ich finde, es ist recht, wenn man es dann mal aussprechen kann, ist es ja recht griffig.
Keine Ahnung, wie man das ausspricht, aber Oumuamua.
Du hast das schon ganz gut gemacht.
Ja. Okay. Ist ein längliches Objekt, ich glaube ein paar hundert Meter lang, schätzt man.
Ja, so circa 400 Meter wird es geschätzt.
400 Meter lang, von der Form her interessanterweise so, wie viele schon hypothetisiert haben, dass interstellare Raumschiffe eigentlich gebaut werden sollten. Ich will jetzt damit nicht behaupten, dass das ein Raumschiff ist, aber ich sage nur, also diese
Diskussion gab es, ja.
Diese Diskussion gab es natürlich. Und es finden sich auch also Metall und so weiter, was man jetzt da, ich glaube spektral oder wie auch immer man das jetzt analysiert hat. Aber erzähl doch mal, was geht ab mit Oumuamua?
Ja, das ist natürlich ähnlich wie mit KIC. Man hat dieses Objekt, das Was ja auch zu Verwirrung geführt hat, sind die, wie ich sie ja auch benutzt habe, die Illustrationen, die dann von den astronomischen Institutionen veröffentlicht wurden. Das suggeriert ja, dass wir in irgendeiner Weise Ahnung hätten, wie das Ding aus der Nähe ausschaut. Das wissen wir natürlich nicht.
So wie mit den Exoplaneten, da gibt es auch immer Visualisierungen.
Genau, natürlich. Ja, wobei da liegt es manchmal tatsächlich, ist das noch naheliegender als jetzt diese, außer jetzt diese Zigarrenform, wissen wir eigentlich von der Oberflächenstruktur relativ wenig. Man kann sich nur anhand von vergleichbaren Objekten von der Zusammensetzung her, hat so eine rötliche Farbe, kann man sich das so in etwa so vorstellen. Aber es könnte auch da wieder ganz anders sein. Das ist ein Objekt, das ist von oberhalb der Planetenebene, hat es sozusagen, ist das mal einmal durch das innere Sonnensystem durchgetaucht und ist dann wieder auch wieder aus dem Sonnensystem, bewegt sich momentan wieder daraus hinaus.
Weshalb man auch glaubt, dass es ein interstellares Objekt ist, weil es genau aus einer Richtung, oder vielleicht sogar intergalaktisch, weil es kommt ja aus wirklich einer Richtung, die ja quasi normal auf die galaktische Plane steht, ne?
Mhm. Aber gut. Aber ich glaube, man geht eher davon, also erstmal geht man eher davon aus, dass es aus einem anderen System stammt. Mhm. Und dann ging es natürlich los. Und das meinte ich eben auch, die Spekulation, dass das jetzt was außerirdisch, also was technisch oder artifizielles sein könnte, kam tatsächlich auch wiederum aus dem Mainstream mittlerweile, weil das hat auch viel mit dem Astronomen zu tun, der auch schon bei KIC da vermutet hat, das könnte ja auch, also so würde er vermuten, dass eine Dyson-Sphäre sich irgendwie abzeichnen. Also deswegen, man scheut sich da nicht mehr so sehr davor, wie das noch früher mal der Fall war. Und aber eben am Rande dieser ganzen Diskussion. Und das war natürlich spannend, überhaupt die Vorstellung, auch da ging diese Vorstellung, dass das was Artifizielles sein könnte, mit Science-Fiction-Schilderungen einher. Denn da gibt's verschiedenste Science-Fiction-Geschichten, die eben nicht nur von so einem interstellaren Raumschiff erzählen, sondern auch, dass das sogar auf eine ganz ähnliche Art und Weise ins Sonnensystem eingedrungen sei. Die Flugbahn ist ähnlich und eben auch die Form wiederum. Da wurde vorher schon von Raumfahrtingenieuren spekuliert, dass eben diese Zigarren- oder Pillenform die ideale Form für so eine interstellare Reise wäre. Also da kam das Sci-Fi mit dem Weltraumtechnologie oder Ingenieurswissenschaften zusammen. Und
wie so oft.
Ja, aber ich finde es dann auch absolut legitim, dass man die Frage stellt. Und das finde ich auch eben jetzt schön an den letzten 5 bis 8 oder 10 Jahren, dass diese Frage auch gestellt werden darf, ohne dass man gleich jetzt, ich denke auch mittlerweile, wir haben so den Höhepunkt dieses Abwerten im Sinne von Aluhutträger, das haben wir jetzt mittlerweile auch so hinter uns.
Boah, ich hoffe, ja,
so, und das ist so dämlich. Dazu haben Dinge beigetragen, über die wir bestimmt noch reden werden jetzt im letzten Jahr, aber eben auch, dass wie gesagt, diese Dinge nicht mehr so tabuisiert werden wie noch vor 10 Jahren. Und es wird auch nicht mehr wirklich einige Teile seiner Arbeit in allen Ehren, aber es wird auch nicht zu jeder Sache Erich von Däniken befragt. Was muss der Mann alles schon über Kornkreise sagen, obwohl er kein Kornkreisforscher ist? Also einfach, da tut sich schon was auch in der Akzeptanz, dass man mal drüber nachdenkt. Und letztendlich ist es auch da so, niemand konnte zu dem Objekt reisen, weil es einfach zu spät entdeckt wurde. Man hat es auch nicht erwartet. Man beobachtet auch eigentlich aus dieser Richtung kommend nicht so sehr wie aus anderen Richtungen. Und dann hat man noch spekuliert. Also ich finde es ja eigentlich viel spannender. Es war ja so, das hatte etwa, ich habe es eben schon gesagt, etwa 400 Meter Länge. Und jetzt mache ich das Gleiche, wie ich eben angemahnt habe. Jetzt denke ich, ja, wenn wir doch ein interstellares Raumschiff bauen würden, warum baut man das 400 Meter lang? Also selbst wenn ich mir sage, da müssen Generationen drauf leben, ist das natürlich schon ein ganz schöner Oschi, also wenn das 400 Meter lang sein sollte. Für mich war es von daher eher ein bisschen unwahrscheinlich, dass das jetzt ein Raumschiff sein sollte. Ich fand es aber sehr, sehr spannend, mir vorzustellen, dass es aus einem anderen Sonnensystem stammt und deswegen ja auch möglicherweise, wenn man solche Objekte, von denen es ja offenbar sehr viel mehr geben muss, wenn man davon ausgeht, dass es ein Asteroid aus einem anderen Sonnensystem, aus einem anderen Planetensystem ist, dann müsste es davon sehr viel mehr geben und dass wir den nächsten Besuch eines solchen Objektes früher entdecken und dann vielleicht eine Sonde auf Abfangkurs schicken und dort Proben entnehmen, weil da
müssen wir noch einiges früher entdecken, glaube ich, aber ja.
Ja, schon, aber es wäre also durchaus auch jetzt schon, also ich hatte das mal in einer Meldung geschrieben, da hatte ich auch ein Interview mit einer Astronomin dazu gemacht, die sagte, ja, das wäre also technisch schon möglich, jetzt nur für Oumuamua nicht mehr. Aber jetzt wissen wir, dass die Dinger kommen. Vorher hat man nur darüber spekuliert, dass es diese interstellaren Objekte gibt. Wir wissen jetzt, dass sie auch sich uns auf greifbare Nähe sozusagen annähern. Und beim nächsten Mal kann man das Ganze vielleicht sogar aus der Nähe beobachten oder sogar beproben. Und da wäre es natürlich sensationell, wenn man darauf dann, ob jetzt aktives oder nur fossiles Leben finden würde.
Wow, das wäre ja. Also quasi Rosetta-Mission umgelegt auf genau, so ein interstellares Objekt. Genau. Jemand schreibt übrigens im Chat, nichts gegen Aluhüte, meiner hat USB-Anschluss und Regenschutz.
Ja, perfekt.
es gibt da ja auch jetzt Spekulationen, dass es im Inneren durchaus Leben geben könnte, also weil die äußere Schicht ist dann irgendwie, also nicht oxidiert, aber die ist also durch die Sonnenwinde und durch die interstellare Strahlung verändert und dann hat sie da quasi so eine Schutzschicht gebildet und es könnte, und die schirmt aber quasi das Innere ab, ist halt die Frage, das dauert natürlich, bis die Schutzschicht sich bildet und bis dorthin ist wahrscheinlich dann innen schon alles abgestorben, aber so wie sie jetzt daherkommt oder wie das, was man jetzt gemessen hat, was ich wirklich erstaunlich finde, dass man also doch recht genaue Aussagen über dieses Ding treffen kann, obwohl das da, ich weiß nicht, wie viele Millionen Kilometer vorbeifliegt. Und so, das, was man jetzt gemessen hat, lässt darauf schließen, dass es möglich wäre, dass da im Inneren tatsächlich was überleben könnte, zumindest irgendwelche Mikroben.
Genau. Also das ist natürlich dann auch wieder die Frage, was man sich vorstellt, was das Ding ist. Wenn das natürlich...
Aha, jetzt...
Du. Ähnlich ist, vermutlich, also dann finden wir da drin.
Na, jetzt brichst du immer wieder weg, Andreas.
Muss man schon von einer Ebene ausgehen, die irgendwie. Hallo?
Ja, irgendwie haben wir
ja, da jetzt. Ja, ich glaube, okay.
Also ich. Mach mal alles andere zu auf deinem Rechner.
Soll, genau. Ja, ja. Das ist dann schon so, dass. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass das tatsächlich ein massiver Körper ist, dann wird da drin natürlich auch nichts leben, was größer ist als jetzt Mikroben oder wie auch immer.
Aber das
sind wir noch verbunden?
Ja, ne? Ja, wir sind verbunden, ja.
Genau, also das finde ich halt auch, also das wäre ja schon natürlich, es gibt, das ist auch so ein Feedback, was ich immer wieder auf irgendwelche Exobiologie-Meldungen bekomme, wo dann die Leute sagen, ja, aber was interessieren mich irgendwelche Mikroben? Ich will irgendwie mindestens mehrzelliges Leben oder und selbst das, also es muss dann schon intelligentes Leben sein, dass ich morgens aus dem Bett aufstehe. Und das ist natürlich immer eine persönliche Frage. Also ich fände, es ist ja klar, wenn wir Mikroben außerhalb von der Erde finden, das ist jetzt was anderes, als wenn wir intelligentes Leben finden, aber es ist ja alleine der Erkenntnisgewinn oder die Bestätigung, dass wir nicht alleine sind und dass Leben außerhalb existiert, was ja eine wahnsinnige ja, also einfach, was da passiert an Erkenntnis und an Wahrnehmung und Selbsteinschätzung und Selbstpositionierung, das wäre auf jeden Fall so eine Mission meiner Meinung nach absolut wert.
Ja, und wo Rauch ist, ist auch Feuer, ne?
Ja, ja.
Also gut, Oumuamua, anders als KIC 846285, ist noch um einiges offener, also ergebnisoffen, aber die Frage ist eben, wie schaut es generell, also das ist sicher nicht das einzige interstellare Objekt, das da bei uns vorbeifliegt, und naja, je besser die Sensoren werden, desto früher werden wir diese Dinge finden, und je mehr Sensoren es auch gibt und je schneller die sind und die Bandbreiten und bla bla bla. Und das wird ja alles immer besser, und dann in Zukunft können wir dann vielleicht wirklich, da kommt ein Ding daher, wir starten eine Mission, landen und schauen uns an, was da los ist. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es total spannend, also weil es vor allem auch Oumuamua hat eben diese Perspektive eröffnet, dass das möglich ist. Und ja, darum, das ist...
Ja, jetzt?
So, jetzt habe ich irgendwie Doppelschall, jetzt soll es wieder gehen.
Okay.
Genau.
Gut, wir haben ja noch das Notfalltelefon, Gott sei Dank.
Ja. Ich glaube, das kriegen wir hin.
Okay. Gut, das waren jetzt also Spekulationen über mögliche außerirdische Zivilisationen, die da irgendwo in der Ferne existieren und vielleicht dann irgendwelche, also bei Oumuamua gibt es auch Vermutungen, dass es irgendeine Sonde ist oder sonst was. Ja, 400 Meter lang ist zwar wirklich eine übertriebene Sonde, aber was wissen wir schon über eine außerirdische Zivilisation und wie die das machen. Jetzt gab es aber wahrscheinlich einer der prägenden Stories des vergangenen Jahres, auch wenn sie erst im Dezember daherkam, ist, also mir ging es da so, ich saß in der Früh vom Computer, habe gerade an CropFM 3.0 herumgehackt und höre Ö1 Nachrichten, und plötzlich kommt da eine Meldung, dass das Pentagon nach UFOs geforscht hätte. Jetzt nicht, dass mich das besonders überrascht hat. Also wir wissen über Blue Book und sonstige Dinge, also die Air Force und so weiter, die haben das natürlich immer wieder getan. Es wäre fast zu hoffen, dass sie das noch immer tun. Und aber dass das auf Ö1 kommt, war für mich schon so ein bisschen so, na, ist doch lustig, ist doch schön. Das Ganze hängt zusammen mit Tom DeLonge. Es ist so ein Popsternchen, der sich irgendwie... Der hat auch schon mal ein Buch von 2013 über paranormale Phänomene, die bei Seancen und so auftreten, rausgebracht. Das ist dann aber irgendwie wieder verschwunden. Also das war dann vielleicht so ein Testballon. Und jetzt Blink-182 ist die Band, genau wie jemand richtig im Chat schreibt. Und jetzt quasi der nächste Anlauf, dass er also diese, vor einem Jahr schon hat er das ja angekündigt, und diese, das habe ich erst später erkannt, diese Meldung, die dann also wirklich von der New York Times lanciert wurde, und die New York Times ist jetzt auch nicht irgendwer, und eben dann sogar von Medien wie Ö1, die ja wirklich so sehr seriös sind und sich um solche Dinge kaum kümmern, nicht, dass das unseriös wäre, sich darum zu kümmern, aber du weißt schon, was ich meine, dass es auch von denen aufgegriffen wurde. Also bisschen ein Auge habe ich ja aufgerissen. Ich dachte aber, ja, aber das wird wahrscheinlich wieder verschwinden. Aber dann, das hat dann schon noch eine Zeit lang, gab es dann doch einige Nachbeben. Und jetzt, ja, weiß man nicht so recht, wo sich das hinentwickelt. Aber Andreas, du hast da sicher einen viel detaillierteren Einblick in das Ganze. Erzähl doch mal, wie ging das los und was ist da passiert mit dieser ganzen Disclosure-Debatte, in der wir uns plötzlich wieder befinden? So alle 10 Jahre anscheinend gibt es das ja.
Ja, ne? In etwa, stimmt schon. Ja, das fing, du hast ja gesagt, mit Tom DeLonge an, und der dafür bekannt war, das hat er auch immer wieder dann in Interviews schon lange Zeit vorher bekannt gegeben, dass er sich für Außerirdische und UFOs und alles Mögliche interessiert. Und irgendwann hat er dann begonnen, dann zu erzählen, dass er Kontakte in höchste Kreise der US-Regierung und Militärs hatte, und dass er das irgendwann alles publizieren wird, Das lief dann aber über Wochen und Monate auf so einem Level, wo man sagen musste, es kam einfach es gab immer nur diese Aussagen und man dachte ja, also für mich persönlich, ich war auch nachher noch sehr lange, bin's teilweise noch sehr skeptisch, was das Ganze jetzt ist. Und hatte immer gedacht, warum sollte denn jetzt die Disclosure über einen Punkrocker oder wie auch immer, du nennst ihn, wie hast du gesagt,
ein
Popsternchen.
Popstern. Ja, ich kenne Blink-182
nicht. Skate-Punker, sag ich jetzt mal.
Von mir aus, ja. Ja, wenn man reingehört, ich finde es grauenhaft, aber wurscht.
Und warum sollte das über diesem Weg laufen, über diesem Kanal? Und das wurde dann erstmals interessant, weil es auch lang nichts Fundiertes kam, außer irgendwelche Merchandising-Produkte, wurde es dann doch irgendwie ernster als in den von WikiLeaks geleakten E-Mails von John Podesta und seinem Team dann tatsächlich klar wurde, dass Tom DeLonge sich da wirklich unter anderem mit Militärs, aber auch mit John Podesta getroffen hat. Mhm. Und John Podesta ist jetzt ja wirklich ganz oben der war Berater von Bill Clinton, war Stabschef von Bill Clinton, der war Berater von Obama.
Er war im Transition-Team von Obama und hat ganz viel über Disclosure und ja, jetzt werden wir dann darüber sprechen. Ist aber nichts geworden draus.
Genau, und hat das auch schon immer in der Öffentlichkeit auch vertreten, sagte auch spannenderweise immer, es gibt diese Akten und diese Akten müssen oder dieses Wissen muss freigegeben werden. Dafür hat er sich offiziell auch eingesetzt. Er war dann nachher auch bei Hillary Clinton im Wahlkampfteam. Also ist wirklich jemand, das war jetzt nicht irgendwer, der da, mit dem sich DeLonge da getroffen hat und hat dann auch von Militärs gesprochen.
Das hat mich auch gewundert übrigens. Also ich habe das, wie ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, ja klar, also Marketing-Gag für deine nächste Platten. Und dann, also wirklich nämlich über WikiLeaks, also das stimmt schon. Und natürlich ganz viele CIA-Köpfe sind da dabei und da wird man dann schon wieder ein bisschen skeptisch.
Und auch Podesta hat ja das auch nicht negiert, sondern hat dann auch geschrieben, ja, das war so. Und da fand ich, wurde es dann so langsam spannend. Aber es kam dann trotzdem lange Zeit nichts, sondern es wurde angekündigt und auch klar, ich meine, man kennt das ja von Leuten, die sich dann ihrer Fanbase primär über Twitter und Facebook oder so, dann heißt ja, bald kommt was ganz Großes. Bei Krevi heißt ja immer nur die Breaking News, die kommt dann in einer Stunde und dann kommt sie auch in 2 Stunden. Aber da hat es halt wirklich sehr lange gedauert und man hat sich immer noch gefragt, warum sollte das über diesen Kanal laufen? Aber wie wir dann ja gesehen haben, es lief über diesen Kanal und er hat dann diese To The Stars Academy gegründet, die hochkarätig besetzt war und ist. Also nicht nur mit den Köpfen in der vordersten Front, sondern auch im Hintergrund Wissenschaftler, die dazu arbeiten, von wirklich hohem Rang, der Genetiker, die dabei sind. Und dann eben der Hauptkopf sozusagen, der dann ja auch durch diese Geschichte mit der in der New York Times in die Öffentlichkeit kam, war ja dieser Luis Elizondo, der eben dieses Projekt geleitet hat und diese ganze Geschichte, die von dieser jüngsten UFO-Forschungskampagne des Pentagon überhaupt erst berichtet hat, die dann von 2007 bis 2012, wenn ich es jetzt richtig lief und die überhaupt nochmal gezeigt hat, ja, es findet diese Forschung statt und nicht nur diese Geschichte von irgendeinem ominösen Projekt präsentiert hat, sondern auch den ehemaligen Leiter. Du hast schon gesagt, CIA-Mitarbeiter, tief verwurzelt irgendwie in irgendwelchen Intelligence-Geschichten. Und dazu dann auch noch, wie man es natürlich auch von der New York Times erwarten konnte, Hintergründe recherchiert, die Augenzeugen von den Piloten, die bei diesem Nimitz-Vorfall, wo der Flugzeugträger Nimitz und seine Flotte da diesen UFOs oder diesen unidentifizierten Flugobjekten begegnet sind. Man hat dann auch noch diese Videos veröffentlicht. das auch als Quellenangabe eben das Department of Defense. Und dem wurde auch nicht widersprochen bislang von keiner Seite, was auch immer diese Videos zeigen. Aber da hat dann Delonge und sein Team wirklich nach meinem Dafürhalten ordentlich was hingelegt. Und hat den großen Worten dann tatsächlich in einer Art und Weise was folgen lassen, wie wir es jetzt schon wirklich seit vielen Jahren nicht mehr hatten.
Das ist ja die erste Veröffentlichung eines UFO-Videos oder überhaupt irgendwelcher UFO-Daten, die so quasi offiziell von den USA ausgehen. Also das ist schon erstaunlich, ne?
Naja gut, also Blue Book wurde ja auch veröffentlicht und ist ja einsehbar inklusive der ungelösten Fälle. Also so ganz, aber was das Video anbetrifft, ja, wobei es sich zu
den
Videos...
Das sind halt harte Fakten, ne, das Video. Also bei Blue Book hat man halt, ja, also das meine ich so irgendwie, ne, vor die ich glaube die Chilenen oder die haben schon vor 2004... Wer war da? Oder aus Peru, genau. Haben die Videos veröffentlicht und so. Und aus den USA kamen eigentlich immer nur Dementi. Ne? Und ja, jetzt Blue Book stimmt schon und davor gibt es auch noch ein paar Sachen. Aber
vor allem, was ja spannend war, ist dieses Thema wurde dann wieder in das bis vor wenigen Jahren, und wenn man Alessandro glaubt, wird es ja noch weitergeführt, das Projekt. Dafür gibt es jetzt keine offizielle Bestätigung, aber es gab dann auch noch mehrere Zeugen, auf die sich die Times und auch noch andere Politico oder so und die Washington Post in ihren Berichterstattungen berufen, die auch sagen, ja, das wird schon noch weiterhin betrieben. Und das ist also, wie gesagt, man hat jetzt tatsächlich also auch mit Fakten, mit Personal, mit den Köpfen dazu, auch diese Piloten, der Hauptzeuge, der da jetzt auch in fast allen Medien auch aufgetreten ist, der diesen Vorfall dann schildert, das ist ja absolut glaubwürdig. Also dessen Biografie, dessen Werdegang ist ja absolut transparent und nachvollziehbar. Und der kommt ja auch in seinen Aussagen zu ganz klaren. Zuletzt hat er gesagt, also er warnt davor, diesen Fall und auch die ganzen anderen, die da untersucht wurden, irgendwie zu unterschätzen, weil diese Objekte, die er da verfolgt hat, Fähigkeiten aufgezeigt haben, die jenseits, ich meine, das waren damals immerhin, als der Vorfall war, waren die eingesetzten Flugzeuge, diese Super Hornets, das waren die absolute neueste Stand der Technik. Und die waren offenbar nicht in der Lage, dass diese Objekte, die da gefilmt wurden, von den Bordkameras auch noch irgendwie abzufangen. Das Spannende ist natürlich jetzt zu fragen, du hast es ja schon angedeutet, was hat da, warum wird Delonge da vom Pentagon mit so etwas gefüttert? Also das ist eine Frage, die ich auch nicht beantworten kann, aber die muss man sich auch mal stellen. Warum gehen die zu einem Skatepunker hin und sagen, du bist jetzt der Mann, der das Ganze hier an die Öffentlichkeit bringt? Also für mich immer noch, ich habe darauf keine Antwort.
Wobei er inzwischen schon, er hat ja auch wirkliche Größen in seinem Team. Ne? Also ja, George Knapp, Leslie Keen, dann noch andere. Und er hat sich bei einem Radiointerview ziemlich blamiert. Also es wurde irgendwie transparent, dass er absolut keine Ahnung eigentlich hat von der Geschichte dieses Phänomens. Und inzwischen hat dann ein anderer, dessen Namen mir jetzt entfallen ist, irgendwo ein bisschen das Zepter in die Hand genommen. Aber in welche Richtung das gehen soll, ist halt fraglich.
Ja, also das muss man...
Oder vielleicht soll es in keine Richtung gehen, das ist natürlich auch möglich, ne?
Ja, momentan ist ja die Frage, also es gab ja ein relativ großes Medienecho, das ist dann mittlerweile wieder abgeebbt, und es gab ja auch den einen oder anderen Artikel, der auch aus der UFO-Community dann gefragt hat, okay, und was jetzt oder wohin hat uns das geführt? Und da muss man natürlich schon sagen, die Berichterstattung mit diesem Artikel in der New York Times hat es, das war auf jeden Fall ein Paradigmenwechsel. Also in der Art und Weise hat ja keines der großen Medien bislang über das UFO-Thema berichtet. Und der stand ja auch wirklich, da hat ja auch niemand Einspruch erhoben, auch von der Konkurrenz nicht. die da gesagt haben, jo, aber hier stimmt was nicht und diese Personalie ist falsch. Und das ist man ja auch von der New York Times absolut als hochwertiges journalistisches Medium, ist das ja bekannt. Die ist uns allen jetzt ja bekannt geworden durch ihre Anti-Trump-Position oder durch ihre sehr kritische Trump-Berichterstattung und wurde jetzt ja auch erst ein paar Tage nachdem das veröffentlicht wurde, nachdem der UFO-Artikel der meistgelesene Artikel in der New York Times überhaupt war, wurde genau. Also was man, so wie man es messen kann. Man kann ja nicht messen, wie die Printausgabe gelesen wird. Also, aber online ist es der meistgelesene Artikel überhaupt. Und es gab es gab ja keinen großen Sender, der das Thema nicht aufgegriffen hat und zumindest mal in den USA immer auf höchstem Niveau. Der Elizondo hat Interviews gegeben, dieser Pilot, der das selbst, diesen Nimitz-Vorfall
erlebt hat. Alessandro war dieser CIA-Mitarbeiter, genau, der im Pentagon gearbeitet hat.
Der Leiter des Projekts, dieser Studie.
Ja, und dieses Projekt, da ging es irgendwie um Threat Analysis. Also man hat, also ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie die Abkürzung hieß, aber es ging darum, die Bedrohung einzuschätzen, die irgendwelche Unknowns mit sich bringen können. Also es geht da schon um Bedrohungsszenarien. Das ist vielleicht auch
um potenzielle Bedrohungsszenarien. Ja, ja, also im Prinzip ist erstmal, das ist natürlich Standard. Jedes unidentifizierte Objekt in einem Luftraum stellt eine potenzielle Bedrohung dar. Und um die einzuschätzen, ich meine, in der Regel werden jegliche Flugobjekte relativ schnell identifiziert. Und in der Regel, selbst wenn da irgendwie ein Kleinflugzeug oder auch mal ein Jet die Kennung nicht eingeschaltet hat, die Radarkennung, ist der relativ schnell identifizierbar, spätestens wenn man ihm die Super Hornets hinterher schickt, weil das einfach der letzte Stand der Abfangtechnik ist. Und dann lässt sich das relativ schnell identifizieren. Dann bleiben natürlich immer mal Vorfälle übrig, die nicht identifiziert werden können, weil es zum Beispiel meteorologische Phänomene sind, weil es irgendwelche ungewöhnlichen und nicht zu erwartenden Vogelflugbewegungen, alles Mögliche kann oder auch mal technische Fehlfunktionen von einem Radargerät. Aber das ist ja alles sehr schnell und sehr einfach überprüfbar. Und für die dann offenbar übrig blieben, die nicht identifiziert werden konnten und zu denen Daten vorlagen. Das ist ja auch das Spannende, was diesen Fall oder diese beiden Videos von anderen UFO-Filmchen, nenne ich es jetzt mal, unterscheidet, dass man da tatsächlich auch Daten und Augenzeugen, also es ist wirklich eine sehr fundierte Grundsituation hat und erstmal sagen muss, was da auch immer sich zugetragen hat, es bleibt und bis auf Weiteres nach der Expertenbegutachtung unidentifiziert. Und das ist ja das Spannende. Und jetzt muss man aber natürlich tatsächlich die Frage ist ja, also nee, Entschuldigung, wir waren ja bei einem Paradigmenwechsel. Also es wurde dann plötzlich in einer Art und Weise über UFOs und alles, was damit einhergeht, berichtet und darüber diskutiert in der Öffentlichkeit, wie wir das bislang einfach nicht kannten. Und das gilt es auch letztendlich. Klar, der Artikel wurde nicht von Tom DeLonge persönlich geschrieben, aber auch dieser Initiative zu danken, das war letztendlich eine Sache, die Leslie Keen ist ja eine der Autorinnen von dem New York Times Artikel, gemeinsam aber mit ganz angesehenen Journalisten von der New York Times selbst. Leslie Keen ist ja eine freie Journalistin seit dieser Sache da in Texas. Und da habe ich gerade personell was verwechselt, aber Leslie Keen war ja dafür bekannt, dass sie das Buch über die Generäle und Militärs geschrieben hat. Aber
da gab es eine, die damals über die Stephenville Lights berichtet hat.
Genau,
die
wurde das war Joyner, Angelina Joyner.
Genau.
Die habe ich jetzt gerade, aber was ich meinte ist, Leslie Keen ist, soweit ich das weiß, nicht fest angestellt bei der New York Times. Die war eben eine der drei Autoren dieses Artikels.
Und die hat auch ein wunderbares Buch über Militär und UFOs geschrieben. Ich habe
und jetzt auch über Nachtod. Also über Nahtod, Nach- und Nahtoderfahrungen.
Interessant.
Ja.
Durchaus kompatibel, diese Themen, wie ich finde.
Genau. Und das ist einfach so eine Entwicklung, die man momentan beobachten kann. Und leider hat sich das Ganze auf Deutschland nicht so sehr übertragen. Es wurde natürlich von jedem Medium aufgegriffen, nachdem, um das mal ganz nebenbei zu erwähnen, man auf Grevy das Ganze schon 2 Wochen vorher lesen konnte. Also über die Fälle, die dann da, ich habe sogar die Videos schon vorher gezeigt, die dann nachher als Videos gezeigt wurden, aber das, wie gesagt, nur nebenbei.
Die waren schon in der Öffentlichkeit, das muss man auch sagen,
ja, als sie aber da präsentiert wurden. Den Kontext, den konnte man schon 2 Wochen vorher auf Grevy lesen, nur um mal noch ein paar Leser zu werben da für Grevy. Man liest das
auf jeden Fall. Grenzwissenschaft aktuell, die place to go.
Und das Spannende war dann aber, oder für mich Interessante war dann, dass sich dieser Tenor oder dieser Geschmack auf Deutschland nicht übertragen hat. Man hat zwar, das stimmt, auch in den hiesigen Medien über diese Geschichte berichtet, aber das ging über die einschlägigen Presseagenturmeldungen, die dann noch ein bisschen aufgehübscht wurden, eigentlich nicht hinaus. Und man hat dann plötzlich mehr über Project Blue Book in einigen Artikeln gelesen, um das es ja gar nicht geht, als jetzt über diesen eigentlichen Konsequenzen, die diese aktuelle Geschichte vor allem für uns heute dann auch hat. Und das, obwohl der Artikel eben der meistgelesene Artikel in der für die New York Times überhaupt war, und es dann ja wirklich jeder Nachrichtenkanal von CNN bis was weiß ich da aufgesprungen ist und seine eigenen guten Meldungen darüber gemacht hat. Was wir in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum Gott sei Dank nicht hatten, ist, dass das ganze Thema weiterhin irgendwie belächelt wurde. Man hat es aber auch nicht weiter vertieft und hat sich auch nicht irgendwie für die Situation hier in Deutschland oder meinetwegen in Österreich oder in der Schweiz interessiert, obwohl es dazu ja durchaus einige es zu sagen gäbe. Und normalerweise, so wie ich das kenne, wenn ein Thema in einer internationalen Zeitung wie die New York Times, das ja auch durchaus ist, die wird ja international gelesen, für so eine große Resonanz sorgt und so ein großes weltweites...
Es war Titelstory.
Genau. Ja, es war Titelstory und es wurde ja wirklich weltweit aufgegriffen. Müsste man eigentlich davon ausgehen, dass in jedem Land irgendwelche Journalisten auch bei Qualitätsmedien sagen, ja, wie ist denn das überhaupt bei uns? Das ist halt leider...
Wieder mal nicht passiert. Auch auf E1, es gab nur die Meldung, die kam aber dann noch am nächsten Tag und am übernächsten Tag nochmal mit ein bisschen ausführlicher, aber eigentlich hat man sich gefragt, warum bringen es die Norma, wenn da gar nicht viel Neues dazu kommt? Und dann war's das.
Ja, man hat auch den Lesern gar nicht erklärt, was das jetzt für eine Konsequenz hat. Also die ganzen Aussagen von dem Piloten selbst und auch dessen Schlussfolgerungen sind eigentlich in den deutschen Medien so gut wie nicht aufgetaucht. Weil in diesen Meldungen, aber es war immerhin schon ein Unterschied zu merken. Man erinnert sich daran, die ganze Geschichte, wo England die englischen UFO-Akten veröffentlicht hat, da hat der Spiegel zum Beispiel zwar immer wieder berichtet, wenn es zu so einer neuen Tranche kam, hat sich aber immer die witzigsten Fälle irgendwie rausgesucht und die dann irgendwie vorne hingestellt und hat sich überhaupt nicht auf die eigentlich wirklich interessanten Fälle konzentriert, sondern wenn dann ein Dreiecks-UFO irgendwie zu sehen war, da war das Toblerone-UFO und der Hund, der entführt wurde von Außerirdischen und zurückkam und nur noch Miau geschrien hat, das waren dann irgendwie so die Titel-Gags. Und das haben wir jetzt Gott sei Dank in diesem Falle nicht, weil aber auch schon durch die, ja, weil die New York Times eben auch diese, weil sich sozusagen auch gar nicht dieser Verblödung sozusagen von vornherein die Grundlage genommen, weil es einfach eine absolut saubere Geschichte, also auch vom journalistischen und von der Recherche her absolut sauber war. Aber es ist vielleicht, interessiert vielleicht den einen oder anderen Zuhörer, dass ich vor dem Hintergrund hatte ich ja auch nochmal meine BND-Geschichte nochmal veröffentlicht. Und bin damit auch an verschiedene Medien herangetreten und habe gesagt, hört mal zu, hier New York Times, größte Geschichte überhaupt seit Bestehen der Zeitung, und alle schreiben was darüber. Das ist doch bestimmt auch interessant für euch. Wie sieht denn die Geschichte hier in Deutschland aus? Und man kann das ja über Google News Suche nachlesen. Es hat sich keiner wieder einmal, wie schon damals, das war ja 2014, als ich diese UFO-Akte gefunden habe vom BND. Und da geht es ja um genau das Gleiche. Also da ging es ja auch darum, dass es offenbar ein Beobachtungs- oder eine Sammelstelle für Berichte über unidentifizierte Flugobjekte an der innerdeutschen Grenze gab, für die es Vorgänge gab. Also in dem einen Fallbeschreibung steht so ein Aktenvermerk, bitte einen UFO-Vorgang anlegen. Das heißt, man hat also da ganz, ganz klar irgendwelche Mechanismen zur Hand, mit denen...
Wobei ist das komisch, dass man dann erst einen Vorgang anlegt. Ich meine, was ist denn mit den vorigen Jahrzehnten? Da müssten doch schon Dutzende, Hunderte Vorgänge existieren.
Ja, ja, okay. Für diesen Fall. Also für diesen
Fall, also, ja, okay.
So wie ich das lese, war das zuerst mal nur ein normaler Vorfallsbericht von einer Außenstelle, die geschildert haben, was sie gesehen haben. Ja, und dann wurde eben als handschriftlicher Aktenvermerk, hieß es, bitte einen UFO-Vorgang anlegen. Ja. Und auch darin finden sich ja Fälle, die meiner Meinung nach nicht mit irgendwelchen sowjetischen oder ostdeutschen Flugdrohnen und Spionagedrohnen zu erklären sind. Aber es interessiert niemanden.
Nein.
Und das ist halt spannend. Man kann sich die Frage stellen, warum das so ist. Eine wirkliche Erklärung habe ich dafür nicht. Aber es ist halt so. Ich will da auch keine Verschwörungstheorie aufziehen, denn ich glaube, es ist tatsächlich so, es hat weniger was damit zu tun, dass ein Thema totgeschwiegen wird, aus welchen Gründen auch immer, sondern tatsächlich mit dem Desinteresse der Medien.
Faktor.
Genau. Und wenn der halt nicht gegeben ist, ich kann natürlich ganz schlecht den BND irgendwie, über den irgendwie mich lächerlich machen. Zum Beispiel war der BND-Chef war mal vor 2-3 Jahren zu Besuch in der Bild-Zeitungsredaktion. Das heißt, da ist man gut Freund und da kann ich natürlich keine Gag-Meldung drüber machen, wenn der BND UFOs untersucht hat. Also das ist für mich jetzt, es liegt eher am Desinteresse. Ich weiß noch damals, ich hatte mit einer großen Nachrichtenagentur auch dort mit einem leitenden Redakteur gesprochen, die ich angeschrieben hatte wegen der BND-UFO-Akte. Und nachdem wir da irgendwie Viertelstunde Intro und ich ihm erzählt haben, was es eigentlich geht, kam dann die Antwort, ja, aber wissen Sie eigentlich, glaube ich nicht an Außerirdische. Und dann sagte ich, ja, Gott, was haben wir denn die letzten 15 Minuten miteinander geredet? Also hier geht's ja erstmal gar nicht um Außerirdische, sondern hier geht's um eine geheime BND-Akte, die jetzt irgendwie 5 Jahre vorher veröffentlicht wurde. Und das war dann auch, damit hat sich die Sache auch erledigt. Also da kam dann auch nichts, weil der gute Mann nicht an Außerirdische glaubt und weil er nicht in der Lage ist, das eine von dem anderen zu unterscheiden.
Ja.
Und so läuft das für mich, also so erlebe ich es auch immer.
Ein Riesenproblem bei dem Ganzen.
Genau.
UFOs ist zugleich Außerirdische und das ist aber, das machen ganz viele in der Szene. Das ist für ganz viele Synonyme und das ist ganz schlecht.
Ja, es ist natürlich, also ich bin da so zwischen den Stühlen, weil wenn man sich manche Vorfälle, auch jetzt diesen Nimitz-Vorfall, man muss sich ja einfach ganz klar die Frage stellen, okay, was fliegt da, was ist in der Lage, auf die Art und Weise unsere besten Flugtechnologien auszutricksen, auszuspielen, kann man ja fast schon sagen, und ein meteorologisches Phänomen war es ganz bestimmt nicht, denn die fallen in der Regel relativ schnell von oben nach unten, die bewegen sich nicht irgendwie im Zickzackkurs durch unsere Atmosphäre und halten irgendwie Abstand zu irgendwelchen Flugzeugen ein. Wenn es eine fremde Technologie im Sinne von irdischer Technologie von, was weiß ich, Russland, keine Ahnung was, dann frage ich mich, warum man das überhaupt veröffentlicht hat. Weil es dann ja ein Eingeständnis wäre, dass sie uns haushoch überlegen sind. Also es bleiben ja irgendwann die Frage, bleibt ja die Option, das ist halt dann was Außerirdisches. Ich finde das so absurd jetzt nicht, auch wenn ich nicht sage, das ist für mich nachgewiesenermaßen Außerirdische. Aber so absurd.
Ja, ist nicht absurd, darum geht es ja nicht. Aber das, also jemand schreibt, dass ich das auch mache, dass ich also UFOs und Außerirdische gleichsetze. Bitte gib mir ein Beispiel, WDP, ich bestreite das. Aber es ist überhaupt nicht absurd. Es ist eine Möglichkeit, ja. Und das muss man halt auch genau zuhören. Die extraterrestre Hypothese ist eine mögliche Erklärung für das UFO-Phänomen. Ja.
Genau.
Mehr,
genau.
Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und um was es sich jetzt bei diesem Objekt handelt, ja, ist eine gute Frage, aber also ich, was ich nicht ganz verstehe, ich habe mir jetzt das Video eben angeschaut, gut, das hat mir jetzt auch nicht so was gut beeindruckt. Es geht dabei darum, dass, glaube ich, das Objekt dann mit sehr hoher Geschwindigkeit irgendwie abgehauen ist, ne?
Mhm.
Also so, dass also keinen Chat mehr irgendwie da folgen konnte. Weißt du, wie schnell? Also man hat da diese Forward-Looking Infrared Radar, diese FIRs eingesetzt. Genau. Das sind also die hochwertigsten Radaranlagen, zumindest soweit das in der Öffentlichkeit bekannt ist. Da muss man auch immer aufpassen.
Natürlich.
Die lassen sich nicht in ihre Karten schauen und in Wirklichkeit wissen wir gar nichts über Militärtechnologie. Und das könnte auch ein Hinweis darauf sein, was das dann nun war. Ne? Also natürlich Leute wie John Alexander, den ich durchaus interessant finde, aber da winkt er halt zum Beispiel ab, ne? Und sagt, nein, das ist also absurd anzunehmen, dass irgendwelche Militärtechnologie dann mit dem Militär, ohne dass die das wissen, getestet wird. Ja. Warum? Ich fände das eigentlich total nachvollziehbar. Ne? Ich schaue einfach, ich knall das denen vor den Latz und schaue halt, ob die da, was die dann machen und ob die damit zurechtkommen. Gut, manchmal versuchen die dann das Ding abzuschießen und das spricht dann wieder dagegen. Ja, also ja, genau. Was anderes, was mir aufgefallen ist, ist, dass dieses Video ist ja nicht von der Air Force, es kommt von der Navy.
Wenn das stimmt, ja. Also ich gehe auch davon aus, weil es gab auch bislang ja keine Dementis dagegen. Ja. Und das einzige Merkwürdige war ja diese Geschichte, dass das schon seit, was weiß ich, 2004 oder 2007 auf diesem Server von dieser deutschen Filmproduktionsfirma.
Richtig, und die wissen nicht, woher das kommt.
Ja. Genau.
Aber auch total komisch. Dann gibt's
ja, also das kann man aber relativ gut erklären. Also ich hatte interessanterweise Kontakt zu dem Drehbuchschreiber von Iron Sky. Dieser sensationell gute Film über die Reisflugscheiben mit Mond, das ist diese Satire. Kennst du wahrscheinlich, ne? Sagt der.
Entschuldigung, was meinst du?
Es gibt den Kinofilm mittlerweile dann auch bald in der Fortsetzung Iron Sky.
Ah ja, natürlich.
Diese Satire über die Nazi-Basen auf dem Mond
und so weiter. Auf der Rückseite des Mondes, ja.
Genau. Und Dinos in der hohlen Erde und alles mögliche.
Ja, das ist dann die Nachfolge. Ich freue mich jetzt
auch. Und auf meinen Artikel hin, wo ich geschrieben habe, dass wo ich das Interview veröffentlicht habe mit dem Chef von dieser Filmfirma, auf deren Webserver dieses Video irgendwie geparkt war eine Zeit lang. Das habe ich auch im Englischen veröffentlicht und da kam ich dann in Kontakt mit einem von dem Drehstab von Iron Sky und der sagte halt, er kann das relativ einfach erklären, wie sowas draufkommt bei dieser Firma und das stimmt auch tatsächlich auch mit Archivbildern und mit Originalmaterial handelt. Und bei solchen Filmfirmen wird alles Mögliche von auch den Kunden oder von den Vertriebspartnern auf die Server geladen und dorthin gestellt und dann wird das Zeug nicht abgelesen und verbleibt auf dem Server, wird nicht mehr gelöscht. Also es gibt tausend Möglichkeiten.
Das heißt, die waren dann irgendwie, haben dann Geschäfte oder irgendwie was mit der Navy gemacht, halt für die irgendwelche Filmchen?
Nee, mit Archivmaterial, einfach mit Filmmaterial.
Und die Navy hat dann irgendwie offenbar, das muss ja klassifiziert sein, das Material, ne? Hat sie dann auf ihre Server gestellt und dann irgendwie drauf vergessen, oder was?
Ja, also nein, nicht die Navy selbst, sondern er sagt, also viele Leute haben sich gefragt, ja, wie soll denn dieser Film auf diesen Server gelangen? Das meinte ich.
Ja.
Und die Server von solchen Filmfirmen sind in der Regel halt nicht so unzugänglich, wie man sich das vielleicht so vorstellt, weil es eben zum ständigen Austausch von Filmen und Datenmaterial kommt.
Und das muss man doch irgendwie zuordnen können, zu welchem Projekt dann dieser Film
gehört. Ja, das geht halt leider nicht mehr, weil die den Server gewechselt haben, auch eine völlig neue Webseite haben. Mhm. Und zumindest mal, das habe ich ja, ich meine, ich kann natürlich auch nur zitieren, was der gute Mann mir sagt. Ja. Jetzt kann der mir natürlich was vom Pferd erzählen, aber er tut es ja immerhin in der Öffentlichkeit, was ihm jetzt sein eigenes Wort wert ist. Da gehe ich einfach mal davon aus, dass es jetzt im ersten Moment mal stimmt. Weil er es ja tatsächlich mit dem Wissen einem Journalisten wie mir erzählt hat. Und also es gibt auf jeden Fall Wege, wie solche Dinge auf solche Server gelangen können. Zugleich sagt dieser Iron Sky Produzent oder Schreiber, der auch selbst sehr viel mit Special Effects und Bildbearbeitung zu tun hat, der sich hat gesagt, ich habe mir die Arbeiten von der Firma aus der damaligen angeschaut, aus der damaligen Zeit, und so weit waren die damals einfach noch nicht, dass sie dieses Video in der Qualität hätten erstellen können. Aber das ist natürlich auch nur eine Meinung von...
Ich glaube jetzt auch nicht, dass irgendwer einen Hoax da jetzt draufstellt, behauptet, es wäre von der Navy und die Navy lässt sich das gefallen. Also das ist, glaube ich...
Ja, eben, weil auch die... Also wichtig finde ich tatsächlich bei aller Diskussion um dieses Video, die New York Times... hat ja dieses Video mitveröffentlicht und hat es eben dem Department of Defense zugeschrieben als Quelle. Und da hat niemand gesagt, ja, Moment mal, ist vielleicht eine schöne Geschichte, aber von uns ist das Video nicht. Da steht jetzt zwar kein Wasserzeichen Navy oder Department of Defense dabei, aber es gab kein offizielles Dementi in irgendeiner Richtung. Und auch der Pilot sagt ja, das passt. Also da hat auch nie jemand gesagt, also da gab es zwar diesen Nimitz-Vorfall, aber das Video ist nicht unser Video. Also ich glaube, bei allen Diskussionen darum, das ist schon relativ gut gesichert, dass es tatsächlich dieser Quelle entstammt.
Wobei die Kommunikation zwischen Pilot und, ich glaube, Bodenstation, da haben wieder manche gemeint, das ist eigentlich fragwürdig. Ich habe es mal angehört, ich kann das nicht beurteilen. Mhm. Interessant finde ich, wenn es jetzt wirklich die Navy ist, die dieses Material irgendwo durchsickern hat lassen, da gibt es ja diese alte Rivalität zwischen Navy und Air Force. Wo es ja auch bei Roswell schon gab es da immer wieder, also die Navy hat dann immer wieder irgendwelche Dinge lanciert und hat die Air Force in einen Erklärungsnotstand gebracht und das Ziel war, dass man die dann irgendwie in die Enge treibt und im Endeffekt ging es dann um Finanzierung. Also man hat sich einfach um das Militäretat gestritten und hat auch UFOs und UFO-Meldungen dafür hergenommen. Ich kann es nicht mehr ganz so wiedergeben, aber das klang damals, als ich es gelesen habe, doch sehr, sehr einleuchtend. Und auch in dem Fall ist jetzt ein Riesenbahö, der da gemacht wird über ein Video, das wiederum von der Navy kommen soll. Das finde ich irgendwie interessant.
Man darf ja auch nicht vergessen, bei der ganzen Frage, warum ist jetzt Tom DeLonge derjenige, der das irgendwie kanalisiert? Er arbeitet jetzt nicht mehr dafür, aber dieser Luis Elizondo kommt ja absolut aus dem tiefsten Intelligence-Bereich.
Ja, absolut.
Also es gibt auch Kritiker von der ganzen DeLonge-Nummer, die sagen, der DeLonge ist eine Puppe, die da benutzt wird und der hat, auch in diesem Radio offenbart hat, von nichts eine Ahnung, fühlt sich jetzt irgendwie gebauchpinselt, dass er da was weiß ich wohin und von wem eingeladen wird und wird da gefüttert und wird da zum wohlfeilen Helfer für was auch immer da kommt. Ob das dann irgendwann alles als Gag auffliegt, als Schwindel und wir alle sind mal wieder die Doofen. Es wird sich zeigen.
Wenn jemand irgendeine Frage hat, die ihn unter den Nägeln brennt, die ich jetzt im Chat überlesen habe, beziehungsweise einfach hier reinskypen möchte und mal mit Andreas Müller ein bisschen plaudern möchte oder Fragen stellen möchte, bitte tun Sie das. einfach Skype-Account CropFM anrufen. Es haben einige angekündigt, dass sie reinskypen wollen. Schauen wir mal, ob
wir hatten ja eigentlich, was ja auch spannend ist, wir hatten ja eben kurz das angesprochen, oder ich weiß nicht, ob du das später irgendwie noch machen willst, ganz aktuell um diese Frage mit der Disclosure und auch was da in Deutschland angeht, ist ja gerade eben auch heute die Entscheidung der SPD, dass sie sich jetzt doch in die weiteren Verhandlungen zur Großen Koalition begeben will. Und da steht ja noch immer, dass die Aussage von Schulz, dass wenn er in irgendeine Regierungsverantwortung kommt, dass er sich sogar für diese Veröffentlichung einsetzen will, wenn das der Rahmen irgendwie ermöglicht. Und das ist ja heute aktueller denn je. Also da bin ich dann auch mal gespannt.
Du hast mir das vor der Sendung gesagt, also es ist jetzt irgendwie bekannt geworden, dass es also die Große Koalition doch eine Neuauflage geben wird, schaut so aus.
Naja, zuerst wollen sie noch verhandeln, aber ja, klar, ich aber denke, das ist jetzt eine Frage.
Es geht da jetzt irgendwie so in die Richtung. Ne? Also er muss natürlich die Basis, ich will da jetzt nicht zu sehr in die...
Die Basis, um das richtig zu verstehen, die Basis hat heute dem zugestimmt, zwar mit knapper Mehrheit, aber die haben jetzt für zugestimmt, dass weiter verhandelt werden darf.
Mal schauen, ob was rauskommt. Und dann kann ja Robert Fleischer den Herrn Schulz, also er hat ihm ja dieses Zugeständnis entlockt, dann kann er da einmal nachhaken. Ja. Aber über die Delonge-Geschichte, du hast schon gesagt, da ist weder in der deutschen Presse, aber ich glaube auch jetzt auch der Robert Fleischer hat sich da nicht allzu sehr drum gekümmert. Also da ist
ich meine, er hatte mal in seinen Live, Facebook-Live-Geschichten gesagt, dass er dem gar nichts, dass er dem davon, also lange Zeit, aber ich will das nicht verheimlichen, mir ging das, ich habe ja auch nach diesem ersten Start dieser To the Stars Academy, als da nichts kam, habe ich auch einen relativ scharf kritische Position auf Grevy dazu geschrieben, in der Grevy-Meinungssache, wo ich dann auch gesagt habe, also wir müssen jetzt mehr sehen als irgendwelche Merchandising-Produkte, die er ja auch, er verbindet das Ganze ja. Also
es ist ein Riesen-Merchandising. Das Ganze schaut aus wie ein Riesen, wie nennt man das, nicht nur Merchandising, aber ja, Propaganda-Op oder so, keine Ahnung.
Ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis. Diese To the Stars Academy ist ja eine Academy für Science and Arts, so nennt er das ja. Und die Arts, die Künste, die begrenzen sich auf irgendwelche Popkulturprodukte, also Filme, irgendwelche Bücher, Graphic Novels, also darauf soll sich sozusagen diese Geschichtenerzählung rund um das Thema soll da irgendwie abgehandelt werden. Und es war wirklich wochenlang so, und also ich habe es echt schon nicht mehr sehen können. Ich wartete täglich auf irgendwelche Fakten-News von Delonge oder von der To the Stars Academy, und alles, was irgendwie da kam, waren, es gibt jetzt wieder ein neues T-Shirt und das könnt ihr bestellen und kriegt 3 Aufkleber mit dazu. Und
ein Riesenmarketing, das war das Wort, nachdem ich eine Riesenmarketing-Aktion.
Ja, wobei, was heißt Riesen? Also das ist, also so ist es gewollt, aber ich glaube, ob das jetzt wirklich so ein Riesenmarketing ist, ich kann mir es fast nicht vorstellen.
Es ist der meistgelesene Artikel in der New York Times, du hast es selbst gesagt. Es sind also viele Leute darauf aufmerksam geworden, und irgendwo kann man das ja dann die Aufmerksamkeit kanalisieren. Was
wenn der Rückfluss so groß ist wie bei der New York Times selbst, und das bezweifle ich halt. Also die Leute lesen es bei der New York Times, und ein Bruchteil davon wird sagen, jetzt gucke ich mir mal an, was der Tom Delonge mit seiner To the Stars Academy damit macht. Also ich glaube, da darf man diese mediale Wirkung auf jetzt diese Produkte, die er da anbietet, wie T-Shirts und alles Mögliche, das darf man, ich weiß es nicht, darf man aber vielleicht nicht überschätzen. Also wenn ich mal in meinem, ich meine, das ist nicht vergleichbar, aber in meinem Grevy-Shop, wo es ja auch sehr schöne Grevy-T-Shirts gibt mit tollen Motiven, aber da kauft kein Mensch ein.
Ja, ihr kennt es ja. Kriege immer noch am Anfang über das CropFM-Shirt, aber ich habe da auch stolze 50 Stück, glaube ich, verkauft. Das war's dann. Die ganze Delonge-Geschichte, was mir halt da auch noch auffällt, möchte ich da jetzt abschließend noch sagen, da ist halt auch so ein bisschen dieses Meme, the CIA are the good guys. Also die CIA, die uns ja eigentlich vor diesen, also das kommt dann so, das wird dann so ein bisschen reingeschummelt in den Ganzen. Und das kommt dann, das wird dann da so ein bisschen, mittransportiert, ja, die CIA, die uns da irgendwie vor diesen dämonischen Wesen, die diese Außerirdischen unter Anführungszeichen sind, da beschützen. Also ich habe jetzt ein bisschen weiter gelesen in diesem Secret Machines mit K geschrieben. Jetzt ergeht er sich da, ich will erst wieder nur bis zum Kapitel 5 kommen, ich komme nicht viel zum Lesen in letzter Zeit. Aber man fragt sich ein bisschen, worauf wollen die da hinaus? Muss ich da wirklich alle drei Bücher jetzt lesen?
Ja, ich glaube, ich habe so das Gefühl, also diese Secret Machines hat jetzt mit der, das gab's ja schon lange vor der To the Stars Academy, und so ganz diese Masche von wegen die CIA sind jetzt die Guten, ich bin mir da nicht ganz sicher. Also Luis Alessandro, der das Projekt ja geleitet hat, kommt zwar aus dem Intelligence-Bereich, ich meine auch, er war konkret CIA-Mitarbeiter, hat aber ja dieses Projekt und die CIA verlassen, weil er sagte, man hat auch den Ergebnissen nicht die Aufmerksamkeit geschenkt, die sie absolut eigentlich verdienen. Also das war sicherlich jetzt auch kein Projekt, das direkt dem Präsidenten unterstellt war, sondern da hat man halt so vor sich hin ausgewertet. Kommt aber einfach zu diesen Schlussfolgerungen, dass da irgendwelche Maschinen navigieren, die wir nicht kontrollieren können. Und das hat ja, man kennt dann ja auch die Arbeiten über die UFO-Sichtungen, über den Atomanlagen. Und das hat ja durchaus, also wer das einfach negiert, der braucht mir ja mit nationaler Sicherheit nicht zu kommen. Also, und so, er sagt ja auch, da, er stellt ja auch relativ klar dar, dass es da diesen Bruch gab, den er dann auch mit den ganzen Geheimdiensten gemacht hat und deswegen ja auch aufgehört hat, weil er sagte, nur wie es dann wiederum möglich war, dass er dann diese Filme dann bekommen hat und warum dann das ganze Material jetzt veröffentlicht werden darf, das ist mir dann auch noch so ein bisschen rätselhaft. Ich bemühe mich schon seit längerem, irgendwie da in den näheren Dunstkreis zu kommen, um mit dem Alessandro mal ein Interview zu führen.
Du bist aber mit dem Delaunch-Team, bist du in Kontakt, ne?
Genau, also da bin ich jetzt, aber erst seit ein paar Tagen habe ich da jetzt endlich mal eine Antwort bekommen aus dem engeren Kreis von Delaunch, nicht von ihm selbst und auch nicht von Alessandro, aber immerhin mal so einen Schritt, wenn man dann mal namentlich eine E-Mail-Antwort bekommt zu jemandem, den man dann als Person dann zuordnen kann, dann ist das natürlich besser, als wenn man nur von info@to-the-stars-academy irgendwelche Form-E-Mail-Antworten bekommt. Und da werden wir einfach mal sehen. Es wundert mich auch so ein bisschen, aber das ist auch so ein bisschen typisch englisch-amerikanischsprachige Nachrichtenrückfragen. Also die Interviews sind ja, es gibt ja Dutzende Interviews mit dem Alessandro, aber alle Fragen sind die gleichen Fragen, die schon zu Beginn irgendwie abgearbeitet wurden. Aber solche Fragen wie zum Beispiel, dass man nochmal jemand ihn konkret, wenn er ihn schon da sitzen hat, fragt. Also diese beiden Videos stammen also vom Department of Defense. Das hat ja noch niemand gemacht in keinem dieser Interviews, wo man dann mal sehen würde, was er konkret dazu sagt. Mhm. Und das sind einfach so Sachen, die hätte ich gerne mal gehört als Nachfragen oder auch, wo man dann fragt, ja, wie kamen die denn überhaupt? Sie haben doch da gekündigt. Wie kann denn das sein, dass sie im Ärger sozusagen auseinandergehen, aber diese Filme mitnehmen dürfen und veröffentlichen dürfen? Also die Frage, die liegt doch als allererstes mal auf dem Schirm. Und dass sowas bislang noch nicht kam und auch nicht durch Journalisten abgearbeitet wurde, ja. Aber wer halt so die amerikanische Szene auch kennt, also auch die UFO-Szene selbst, da wird, ja, das dauert immer sehr lang, bis man da mal so ein bisschen, man muss sich das auch so also vorstellen, zum Beispiel bei englischsprachigen Konferenzen, ob jetzt in England oder in Amerika, zu irgendeinem Thema, dann ist es meistens so, dass der Vortragredner redet Und dann nachher bekommt er Applaus, egal was er da gesagt hat. Und es steht ganz selten mal jemand auf und sagt, Moment mal, aber da war doch die Aussage, die Sie da eben gemacht haben, und können Sie das mal nochmal genauer erklären, weil das stimmt doch so nicht. Also zu so einer Situation kommt es ganz selten, obwohl es diese Nachfragemöglichkeiten gibt bei diesen Konferenzen. Aber dann erzählen die Leute ihre eigene Geschichte und das, was eigentlich der Redner oder sozusagen zu so einem Diskurs und zu einem Streitgespräch kommt es also da ganz, ganz selten. Und das scheint mir auch in dieser journalistischen Abhandlung nicht passiert gewesen, bislang nicht so zu passieren. Nee. Und vielleicht habe ich ihn ja irgendwann dann mal am Draht und dann werde ich ihn die Sachen fragen. Wieder ein Grund für Grevy.
Genau. Ja, Martin Schulz, du hast ihn schon erwähnt. Ja, wir werden schauen, wenn da jetzt was wird aus der Neuauflage der Koalition, das möchte ich jetzt gar nicht kommentieren, ob das jetzt gut oder schlecht wäre, dann sollte man auf jeden Fall schauen, ob er sein Versprechen wahrmacht, ne, und sich das nochmal ansieht.
Ja, also ich glaube, also es war ja damals, ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen hatten, ich glaube ja, ich denke das schon. Also man kann jetzt ja von ihm halten, irgendwie so was jetzt diese GroKo-Zusage angeht, zuerst nein, dann jetzt doch und so weiter, aber das liegt für mich irgendwie so auf einer anderen Ebene. Ich persönlich finde ihn relativ glaubwürdig, so als Mensch. Und ich glaube, dass man ihn auf diese Zusage, die er ja auch nicht irgendwie unter vorgehaltener Hand gemacht hat, sondern er war der erste Politiker überhaupt, der auch diesem Auslachen, was da versucht wurde von den restlichen Anwesenden auf diese Frage hin, hat er ja ganz klar gesagt, ja, nee, Moment mal, also ich will hier eine ganz ehrliche Antwort geben, nach meinem besten Wissen und Gewissen, was ich da jetzt gerade sagen kann. Und er hatte also dieses Verlachen dieser Frage gar nicht zugelassen. Und ich finde auch seine Antwort, man mag ihn jetzt politisch irgendwie gut oder schlecht finden, das spielt vor dem Kontext jetzt erstmal gar keine Rolle. Das war mal die erste ordentliche Antwort, die ich seit langem von einem Politiker zu dem Thema gehört habe. Und das spreche ich ihm einfach zu.
Fand ich auch gut. Ich fand die Reaktion drauf wirklich gut. Er ist mir jetzt, ich finde, er ist nicht, aber ist ja wurscht, er ist jetzt mir persönlich nicht der sympathischste Politiker, muss ich sagen. Aber das finde ich sehr gut, die Reaktion darauf.
Ja.
Das
war gut. Und ich glaube auch, dass man ihn, wenn er dann tatsächlich in dieser Situation ist, wo er dieses Versprechen zumindest mal, wo man das nochmal auf den Tisch bringen kann, dass man es tun kann. Ich bin mir jetzt sicher, dass das nicht im Koalitionsvertrag drin stehen wird. Übrigens, da war doch noch was, UFO-Akte. Aber ich glaube, mit ein bisschen Abstand, zeitlichem Abstand, wenn er dann in Regierungsverantwortung kommt, dann ist es durchaus vor allem auch möglich, ihn da auch drauf anzusprechen, weil einfach die Kanäle da sind. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass er persönlich auf Zuschriften oder Anschriften antwortete und nicht irgendein Sekretär. Und von daher, das wird sich wahrscheinlich auch dann nicht ändern, so wie ich ihn einschätze. Und ja, dann schauen wir mal.
Schauen wir mal. Ja, ja. Wäre schön. Jetzt, nächstes Thema, das wir heute auf jeden Fall noch besprechen sollten, ist, neben den Kornkreisen, auf die müssen wir auch noch kurz zu sprechen kommen heute, vielleicht kurz noch vorher, M-Drive, das kam von einem Hörer rein, ich glaube, auf Facebook kam die Frage, gibt es ja irgendwas Neues? Das wäre ja toll, ne? Fliegende Autos.
Ja, wäre toll, aber leider nicht.
Also ein Feldantrieb.
Es
geht auch um einen Feldantrieb, also man hat da so ein paar Millinewton Schub erzeugen können durch einen in Resonanz befindlichen eine Mikrowellenschwingung, die man da erzeugt hat durch eine Antenne in einem konischen Raum. Finde ich alles sehr erstaunlich. Das ist hieb- und stichfest, meiner Meinung nach. Ich habe mir das Paper damals auch durchgelesen. Und der Erfinder hat dann gemeint, ja, das geht jetzt dann auch bald auch mit ein paar 1000 Tonnen Schub oder so auf die Art. Aber dann irgendwie jetzt nichts mehr. Ne?
Ja. Also gut, das wurde ja dann von mehreren, die Chinesen haben dann haben Studien damit gemacht und haben diese Schubentwicklung bestätigt. Es wurde dann natürlich, wie so oft und warum auch immer, irgendwie belächelt. Früher waren es die russischen Studien, die belächelt wurden, momentan sind es irgendwie die chinesischen Studien, aber dann hat sich da so eine NASA, das ist halt so ein Experimentallabor für Zukunftsantriebe und irgendwie, es gilt so als Crazy Labor sozusagen, wo viele Sachen ausprobiert werden dürfen, können, sollen und vieles kommt dann über irgendwelche Experimentalphasen nicht hinaus. Die haben das aber auch nachgebaut, haben schon seit Jahren immer wieder berichtet, wir messen Schub und da wurde natürlich auch da muss ja alles ausgeschlossen werden, also jeder Zuleitung, die da irgendwelche Wärme entwickeln könnte. Und das ist ja auch völlig richtig. Und die haben aber jetzt, das letzte ist jetzt, glaube ich, auch schon, ich weiß nicht genau, also bestimmt ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr her, als dann nochmal ein Paper veröffentlicht wurde, wo die sagen, wir haben, glaube ich, also alles, was wir wissen, ausgeschlossen und messen trotzdem noch diesen Schub.
Und die Chinesen haben auch einen Satelliten. Ist es dann auch wieder einen Satelliten im Orbit, glaube ich, der, wo sie das im Raum
Weltraum. Ja, wobei das natürlich schwer zu überprüfen ist. Also das ist ja keinem, ist ja schwer da jetzt, ist noch schwieriger bei den Chinesen als jetzt bei Skunkworks irgendwie mal nachzufragen. Einfach auch schon mit der Sprachbarriere, aber auch mit dem Zugang zu den einzelnen Forschern. Aber sobald es dann natürlich wieder was gibt, und ich bin da auch tatsächlich, gehört das zu meinen Suchbegriffen, die ich regelmäßig abklappere und auch jetzt jenseits von Google, sobald es da was gibt,
werden wir auf Grenzwissenschaft davon hören und dann kurz darauf, ich werde es auch sicher in den News bringen, weil ich, das ist auch so einer, was auf meinem Radar dann gleich einmal blinkt, weil das interessiert mich natürlich. Mhm. Das wär auch für die Raumfahrt natürlich ganz was Neues. Mhm. Gut, Bigfoot.
Gern.
Also, wie gesagt, ein Thema mit dem, eines der vielen Themen, das ich früher für völligen Quatsch hielt. Und wo ich dann irgendwann feststellte, naja, aber es gibt da schon auch durchaus ernstzunehmende Leute, die interessante Ergebnisse aufweisen können. Ja.
Also bei mir war das so, ich erinnere mich noch ganz genau, ich hatte da war ich noch nicht mal Jugendlicher, da war ich irgendwie 9 oder so, da hatte ein Cousin von mir, der hatte so ein Buch, also über Phänomene für Kinder, das war zwar alles von Hand illustriert, aber da ging es natürlich auch um Bigfoot und da war dieses berühmte Standbild aus dem Video oder aus dem Film von Patterson und Gimlin, dieser überhaupt berühmte Stillshot von Patty, dem weiblichen Bigfoot, der sich da so in die Kamera reindreht und nochmal nach hinten schaut. Und irgendwie für mich war, solange ich mich da irgendwie erinnern kann, meine Interessen über diese Themen, war das für mich total faszinierend. Eben weil es einherging mit Fußspuren, ja auch schon zu diesem Film gibt es ja eine ganze Anzahl von Fußspuren und eben mit Arbeiten. Und mich haben immer Phänomene interessiert, wie auch die Kornkreise, die tatsächlich irgendwie was zumindest mal annähernd Greifbares hinterlassen. Gut, die Kornkreise selbst sind ja begehbar sogar, aber auch eben diese Bigfoot oder Sasquatch, die haben ja also schon hundertfach Spuren teilweise über viele hundert Meter hinterlassen und einfach, wo es was Greifbares über das einfache, ja, glaube ich jetzt oder nicht, oder kann ich mir vorstellen, hinaus. Und ja, für mich war das immer schon ein Faszinosum und erst rechtzeitig die Arbeiten von zum Beispiel Jeff Meldrum kenne und anderen seiner Kollegen, die ja ausgewiesene Experten auf ganz anderen Themen, oder was heißt, also Jeff Meldrum ist zum Beispiel Professor für Anthropologie an der Idaho State University und ist gleichzeitig weltweit anerkannter Experte für die Evolution des aufrechten Ganges. Also der hat sich ursprünglich gar nicht mit Bigfoot beschäftigt, hat dann aber irgendwann diese Fußabdrücke gesehen, mit denen er eigentlich von den Fossilien her arbeitet und hat gesagt, ja Moment, das hier sind keine Spuren, die jemand mit einem Holz Schuh, den er irgendwie oder wie auch immer hinterlassen hat, sondern da sehe ich anatomische Eigenheiten und Merkmale drin, die, von denen er nicht glaubt, dass sie ein Fälscher in der Art abbilden könnte. Und so geht das weiter bis hin. Es gibt ja auch einfach unzählige Augenzeugenberichte dazu und es gibt einfach ganz viele Studien, sehr viel mehr, als sich die meisten Leute das vorstellen können. Und also ich halte das eigentlich außer der einzige Umstand, dass wir noch keinen Körper haben und noch keinen Bigfoot irgendwie gefangen, halte ich das für sehr, sehr solide. Und es ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis auch das jetzt passiert. Und es wird auch irgendwann meiner Meinung nach passieren. Und genau wie jetzt bei, werden wir auf YouTube einen Jäger sehen, der seinen totgeschossenen Bigfoot als allererstes Mal der YouTube-Gemeinde zeigt. Und der dann kein Fake und kein Schwindel ist.
Ja, wobei
wird es heute ablaufen.
Ja, aber das ist doch furchtbar eigentlich, wenn man der erste Bigfoot, den wir sehen, ist eine Leiche.
Nein, ich meine nur, das sind plötzlich diese neuen Wege.
Ja.
Es sind nicht mehr die National Geographic Society, die irgendeine Expedition in den Kongo ausstattet und uns dann irgendwie was bisher nie Gesehenes präsentieren wird, sondern es wird über Kanäle laufen, wo man zuerst sagt, ja, das soll ich jetzt glauben, weil es einfach sich die Welt verändert hat. Also es sind nicht mehr die genannten Expeditionen, die irgendwelche kuriosen Dinge finden, sondern vielleicht ist es ja auch nur noch ein lebender Bigfoot, würde ich mir ja natürlich auch wünschen. Mhm. Aber einfach und das Spannende ist jetzt ja, man hat ja schon Dinge analysiert und viele Proben, das wird dann oft an die große Glocke gehangen und dann kam jetzt gerade in den letzten Jahren kam immer wieder dabei raus, das waren irgendwelche Bären und keine Ahnung. Aber da darf man natürlich nicht den Fehler machen, dass man wie in der aktuellen jüngsten Geschichte, wo es dann wieder hieß, ja, wir haben Proben analysiert und es waren alles irgendwelche Bären. Jeff Meldrum hat sich dazu ja geäußert, ich habe das auch berichtet, er hat mir geschrieben, diese ganzen Proben, die man da analysiert hat, das wussten wir vorher schon, dass das Bären waren.
Und dann kam bei der Analyse raus, es war ein Bär.
Das war so ein Wunder auch. Und also zum Beispiel wurde unter anderem der wirklich grauenhaft zurecht präparierte Yeti-Bär, ja, also der Yeti-Bär aus dem Messner-Museum gezeigt. Also wer da meint, dass da irgendjemand denkt, das wäre was anderes als ein zurechtgeschnippelter Bär, also dem kann man dann auch nicht helfen.
Dem kann man dann jeden Bären aufbinden.
Ja, ganz genau. Und aber es gibt eben auch andere Fälle, die ich dann auch zitiert habe in der Meldung. Und ganz spannend finde ich jetzt, werde ich demnächst, was dieses Projekt macht, es wurde ja crowdfinanziert, diese Geschichte der Analyse von den Materialproben aus den vermeintlichen Bigfoot-Nestern.
Ja.
Also genau. Wie Gorillas und Orang-Utans auch, würde es naheliegen, da sich der Bigfoot baut, dass er irgendwo schläft. Und dass er das ähnlich macht, wie wir Menschen das früher auch gemacht haben und heute noch Gorillas und Orang-Utans und Schimpansen und Bonobos auch tun, indem er solche Nester baut. Und tatsächlich wurden diese Nester in den USA unter anderem und Nordamerika wurden die gefunden. Also Strukturen, die aussehen eigentlich wie Gorilla oder Primatennester, die aber viel zu groß dafür sind und zudem es in diesen Gegenden einfach keine bekannten Großprimaten gibt. Und jetzt ist man ja mittlerweile mit der Genetik so weit, dass ich da jetzt nicht irgendwie ein Fellfetzen finden muss oder einen abgebrochenen Zehennagel oder irgendwas von Bigfoot, der ja in so einem Nest sich vielleicht auch gar nicht lange halten würde oder rausfallen oder wie auch immer, sondern dass ich dann durch kleinste Spuren, die da irgendwie hinterlassen wurden,
Environmental DNA nennt man das, ne?
Also genau. Also man kann zum Beispiel für mich, wie ich das gelesen habe, schier unvorstellbar, aber ich kann anhand von einer Wasserprobe aus einer Pfütze nachweisen, ob da in den letzten, was weiß ich, wie vielen Monaten irgendein Waschbär durchgelaufen ist. Der muss da noch nicht mal reingeuriniert haben oder irgendwas, sondern das reicht, dass der da durchgewatscht ist und ich kann das nachweisen. Und da erhofft man sich natürlich von dieser Environmental DNA Analysis anhand dieser Nester. Und man hat, glaube ich, Also es standen irgendwie 10 potenzielle Nester zur Auswahl, die untersucht werden könnten. Und die Crowdfunding-Kampagne hat so viel Geld zusammen, dass man, glaube ich, 5 dieser Nester jetzt untersuchen kann. Und da bin ich halt wahnsinnig gespannt, was dabei rauskommt.
Oh ja. Genau, das sind DNA-Analysen. Das ist die berühmte Verhaltensforscherin Dr. Jane Goodall und Dr. Meldrum, beide und Kollegen fordern eine, also der Dr. Meldrum, den du schon erwähnt hast, der hat ja auch die Studie Sasquatch and Other Wild Men geschrieben. Und beide fordern eine dringliche wissenschaftliche Analyse der Sasquatch-Frage. Also, ja.
Gut, das ist natürlich bei Meldrum jetzt nicht anders zu erwarten, weil das ein Steckenpferd ist. Mhm. Aber es gibt halt viele andere. Also
ja, aber es sind nicht die einzigen. Ne? Und dann, was ich auch jetzt finde, also überhaupt diese Single Species Hypothesis versus Persistent Multispecies Hypothesis. Das heißt, das eine sagt, ja, es gibt immer nur quasi eine Primatenspezies, die sich dann durchsetzt und alle anderen verdrängt. Also der Homo sapiens sapiens hat dann den Neandertaler, glaube ich, verdrängt und so weiter. Und dann gibt es aber eine andere These, die sagt, es gibt die Persistent Multispecies Hypothesis, dass also mehrere Primaten gleichzeitig existieren können, wobei halt dann eine Spezies sich also zurückzieht und nur wenn jemand schreibt da im Chat, es ist quasi unmöglich, dass in Nordamerika jetzt noch irgendeine unentdeckte Spezies existieren würde, ist halt schon groß. Ne?
Absolut möglich, also tut mir leid.
Es würde dann Knochenfunde geben und so weiter.
Nein. Ich weiß also nicht. Es ist leider nicht so, wenn es nämlich so wäre, dann wäre das sehr viel einfacher natürlich. Aber da machen sich die Leute oft keine Vorstellung, zum einen mal von den absoluten, von der Ausdehnung der nordamerikanischen Wälder, von der Dichte
oder der
auch.
Sibirischen Wälder, nicht?
Zum Beispiel der Urwald auf Sumatra, da ist es wirklich so, das ist nicht irgendein Urwald, den wir aus dem Dschungelbuch kennen. Wenn ich an der Grenze zu so einem Urwald auf Sumatra, wo es ja dann Orang Pendek geben soll, also sozusagen den kleinen Bigfoot. Wenn ich an der Grenze zu diesem Urwald stehe, dann ist es einem Menschen möglich, gerade mal 3 Meter in dieses Dickicht vorzudringen. Und danach ist absolut Schluss. Aber so ein Orang-Utan zum Beispiel, der rennt da rein, als wäre da überhaupt kein Widerstand. Mhm. Und nach 3 Meter ist es wirklich selbst für den besten Fährtensucher einfach Schluss. Es geht nicht mehr weiter. Also ich weiß noch, ich habe ja mal in Norwegen, habe ich ja mal bei der Verkabelung von der Blue Box geholfen, die da die Hessdalen-Lichter, das Hessdalen-Tal überwacht. Da habe ich mit dem Erling Strand die neuen Kabel. Und das waren nur, ich glaube, 400 Meter Luftlinie, den Berg hoch durch das Fjell. Und das Fjell ist ja wirklich alles andere als irgendwie Dickicht. Aber schon das ist halt einfach Untergrundgestrüpp und auch das war eine absolute Knochenarbeit. Gut, es ging auch noch den Berg hoch, aber das ist ja in nordamerikanischen Wäldern auch nicht anders. Also da machen sich die meisten Leute keine Vorstellung davon, wie tatsächlich die Ausdehnungen da sind und wie viel unerforschte Gegenden es tatsächlich gibt. Es gibt teilweise Halbinseln, gerade die Gegenden, die von Bigfoot-Forschern als potenzielle Habitate ausgewiesen sind aufgrund von Zeugen und Sichtungsvorfällen. Das ist absolute Wildnis im tiefsten Sinne des Wortes. Und dass es zum Beispiel irgendwelche Knochen gefunden werden hätten müssen oder Reste, das ist, man findet zum Beispiel in nordamerikanischen Wäldern auch von Bären, wenn man, also es gibt da eine Umfrage und eine Studie auch unter den Rangern, wie oft solche Kadaver von Bären gefunden wurden. Und das ist absolut, das kommt ganz, ganz selten vor. In meisten Fällen, wo man irgendein Kadaver gefunden hat, ist, wo so ein Bär erschossen wurde. Ein Bär, der von Natur aus stirbt, den findet man nicht mehr. Und der gerade in den Wäldern Nordamerikas, das sind ja im großen Fall, im größten Teil sind das ja Nadelwälder. und die haben oder von Nadelholz, also von Nadelbäumen dominiert. Und die haben eine ganz stark säurehaltigen Böden. Und da wurden auch Studien gemacht, also nicht von Bigfoot-Forschern, sondern von Biologen. Da zerfällt ein Körper von einem Großwild innerhalb von, also das ist kein, das sind innerhalb von Wochen. Zum Absoluten wird das zerlegt durch Fraß, also durch Aasfraß, durch bis hin zu den Ameisen und dem Kleingetier und zersetzt sich halt unheimlich schnell, weil die Böden da sehr säurehaltig sind.
Ja, und wenn es intelligente Lebewesen sind, die vielleicht dann Beerdigungen abhalten, dann sind die begraben und man findet sie sich ja gar nicht. Also jetzt rein spekulativ. Also
man kann das ja selbst mal, ich weiß das von mir selbst, weil ich war früher sehr viel im Wald. Wir haben an einem Wald, bin ich aufgewachsen und ich war immer ein großer Naturfan. Und es war immer eigentlich mein Ziel, im Wald ein Geweih zu finden, egal von irgendwas. Also auch Leute, die viel im Wald spazieren gehen, also das ist wirklich, man findet selten ein Geweih, obwohl die in großer Menge abgestoßen werden. Oder dass man irgendwie ein Wildschweingerippe findet. Also natürlich, es ist natürlich. Findet das statt, aber es gibt auch wahrscheinlich wesentlich mehr Wildschweine als jetzt Bigfoot. Aber es ist tatsächlich so, zum Beispiel schon die Wildschweine, die, wenn eine Sau verendet, die verkriecht sich im Unterholz und stirbt dort. Und nur wenn man sie aufscheucht, dann kann es wirklich also auch gefährlich werden. Aber in der Regel, jeder, der durch den Wald spazieren geht, der sieht, also ich war gerade vor kurzem nochmal den ganzen Tag lang durch den Wald hier, der ist sogar als Urwald, wird der wieder belassen vor den Toren von Saarbrücken. Heißt auch so Urwald vor Saarbrücken. Und da kannst du also den Tag lang durch den Wald gehen und siehst kein einziges Tier.
Ja, und dann, wie gesagt, es könnten ja auch, die könnten ja auch ein Beerdigungsritual haben, wenn das.
Könnten sie haben.
Also, man weiß ja nichts über sie, ne? Eine andere Frage, die über den Chat gekommen ist, jetzt so apropos verloren gegangene Zivilisationen, unter Anführungszeichen parallele Zivilisationen, so Heinrich Kusch, sagt er was?
Und seine Erbstahl jetzt nicht.
Nicht.
Ach so, doch, natürlich, doch. Ich habe ja sogar schon mit ihm ein Interview geführt.
Ach so, okay.
Ja.
Ah, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Okay, und das gibt's auf Grevi oder was?
Genau.
Ah ja, weil der spürt da ja auch irgendwo einer Zivilisation nach, deren Ursprünge völlig unbekannt sind und die ja auch jetzt theoretisch noch existieren könnte irgendwo, aber ja.
Ja,
bitte.
Nee, gerne. Also ich lese jetzt nur gerade da nebenher so ein bisschen im Chat von wegen diesen Sumatra-Nashörnern und so weiter.
Es gab da auch irgendeine Eintrag über ein ähnlicher interessanter kryptozoologischer Fall ist der Mokele Mbembe aus
genau.
dem Kongo. Ja.
Das ist aber jetzt schon ein bisschen was anderes. Also das soll ja schon wirklich so eine Art Langhals-Dinosaurier sein, der sich da im Kongo, aber auch da, also möglich, wobei dann natürlich auch die Möglichkeit auch besteht, dass man da das mit irgendwas verwechselt hat, also mit einem Wasser, wie auch immer, gearteten Nilpferd oder keine Ahnung, was natürlich bei einem Bigfoot schon schwieriger ist. Also wenn sich was auf zwei Beinen entfernt oder bewegt oder vor einem steht oder die, wie das ja auch einige Zeugen berichtet haben, irgendwie so die Jagdhüttentür eintritt und es steht auf zwei Beinen da und sieht aus wie Chewbacca. Also da muss ich ja nicht überlegen, ob das vielleicht in Wirklichkeit ein Waschbär sein könnte.
Kann man aber, ist nicht sehr sinnvoll.
Ja, und das ist also wirklich auch da.
Obwohl der ja Waschbär von Saviors, oder wie heißt die, Saviors of the Galaxy, der
wäre schon. Aber der ist auch klein.
Der ist
auch
klein, ja.
Nehmen wir sich nur, weil ich auch da so oft erfahre, und das ist ja auch so ein bisschen das Anliegen von mir mit Grevi, ist, dass zu solchen, also zum Beispiel auf Grevi laufen die Bigfoot-Meldungen auch nicht sonderlich gut. Also das sind zumindest mal was das Feedback über die sozialen Netzwerke anbetrifft, das wird nicht sehr oft geliked und wird auch im Verhältnis zu anderen Meldungen nicht oft gelesen. Aber es ist tatsächlich meiner Meinung nach wie bei manch anderen Themen auch diese Ablehnung, die selbst von den thematisch interessierten Leuten, die ist leider unbegründet, weil wirklich so viel gute Arbeit und interessante und fundierte Arbeit auf dem Gebiet geleistet wird. Und man hat so viel, man hat das jetzt ja gesehen mit dem Argument, ja, wir müssten doch Knochen finden und so weiter. Man ist so viel mit falschen Vorstellungen konfrontiert, die das Interesse dann automatisch abcanceln. Und also ich sehe zum Beispiel in der Bigfoot-Forschung, wie es Jeff Meldrum betreibt, sehe ich ganz große Parallelen zu meiner Kornkreisforschung.
Ja. Auf das kommen wir jetzt gleich. Ja, ja. Eine Sache, die ich noch kurz ansprechen möchte, ist Bigfoot und UFOs. Da gibt es ja auch, und ich werde jetzt auch mal mit Wladislav Raab vielleicht was zu diesem Thema Bigfoot machen. Und da gibt's ja auch wieder immer wieder Parallelen. Aber davor noch kurz zu Kusch, weil ich auch immer wieder gefragt werde, wann ich den Herrn Kusch wieder mal einlade. Sehr, sehr gerne. Er arbeitet gerade an einem Buch über Asien. Das wird sehr spannend. Da geht es aber nicht so sehr um die Erdstahlforschung. Aber dazu werde ich ihn auf jeden Fall einladen. Und sobald es bei der Erdstahlforschung was Neues gibt, natürlich auch. Ich treffe mich immer wieder mal so mit ihm. Mhm. Und nach jedem Treffen schwirrt mir der Kopf. So viel kann ich sagen, wäre leider nicht. Ja. Es ist absolut faszinierend. Ja. Und also ich würde die Dinge, an denen er so arbeitet und die ihm auch irgendwo so widerfahren, sehr gerne behandeln. Aber teilweise verstehe ich, dass er das jetzt nicht so an die große Glocke hängen möchte. Aber sei es wie ich sei, also mit Heinrich Kusch stehe ich in Kontakt und finde die beiden großartig, es hat sich da, glaube ich, auch in letzter Zeit eine Freundschaft herauskristallisiert. Und ja, schauen wir mal, wenn es da was Neues gibt, ich bin sofort da bin ich sofort dran. Ja, und jetzt eben Bigfoot, und also es gibt dann auch immer wieder so Sichtungen, wo Bigfoots aus solchen Objekten aussteigen, einsteigen und sich dematerialisieren. Also da wird es dann so richtig crazy, ne? Also ja, auch da gibt es dann Verbindungen, oder falls Sie das...
Auf jeden Fall. Also das wird auch irgendwie wahrgenommen, aber tatsächlich so, wie meine Wahrnehmung dieser Geschichten ist das, tatsächlich auch hier eher ein sehr exotische Randerscheinungen. Und die Fälle, die mir jetzt bekannt sind, die haben also schon einen sehr großen Weirdness-Faktor, sag ich mal.
Und ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass der Kusch sich jetzt mit Bigfoot beschäftigt.
Nein, ich glaube schon. Ich meine nur, diese Fälle, tatsächlich, da ist auch sicherlich der Raab der bessere Ansprechpartner darauf, weil sich da ja auch so ein bisschen darauf auch spezialisiert
Mr.
hat.
Mr. High Strangeness.
Okay. Und ich meine, das ist absolut, es gibt ja kein Denkverbot, aber das ist jetzt für in der Art und Weise, wie jetzt Meldrum das Thema, also für ihn spielen diese Fälle eigentlich eine geringere oder bis hin zu vernachlässigende Rolle. Aber da sind wir auch wieder bei der Frage, ne? Wie wir eben schon mit Seti diskutiert haben, warum ist das so? Und da nehme ich mich nicht aus. Also ich bin ja auch eher ein konservativer, wenn man das so sagen kann, ein konservativer Kornkreisforscher im naturwissenschaftlichen Sinne, und habe schon, es gibt natürlich auch rund um die Kornkreise viele strange und weird Stories, wo ich auch sage, okay, das sind halt, die lassen sich einfach nicht überprüfen. Und auch bei diesen Sichtungen, wo der Bigfoot aus dem UFO aussteigt und sich dematerialisiert und dann vielleicht sogar noch in einen Grey verwandelt und alles Mögliche. Ja, diese Geschichten gibt's, aber auch da muss man einfach sehen, dass die dann wiederum die Grenze der grenzwissenschaftlichen Kryptozoologie betreffen. Also auch das wird sozusagen, es ist wie so ein Fraktal. Das wird also an den Rändern immer exotischer. Und irgendwann kann man sich natürlich auch der Argumentation, man kann ja nicht beweisen, dass eine Sache nicht existiert. Und man kann nicht beweisen,
dass
der
Bigfoot... Man kann ein Negativ nicht beweisen, ne? Das ist ein erkenntnistheoretischer Umstand.
Genau, man kann den Bigfoot, der aus dem UFO steigt, nicht widerlegen.
Nein.
Genau. Und von daher ist es da schon richtig. Gegen die Faszination für diese Berichte ist ja auch absolut nichts zu sagen. Und wenn das auch jemand irgendwie katalogisiert und aufarbeitet, umso besser, dann tut das jemand. Aber
wer weiß, wozu es mal gut ist. Ne? Man kann es nicht wissen. In der Zukunft, irgendwo passt das Puzzlestück dran. Woher kennst du Goldie Hawn? Weil das jemand im Chat fragt. Kennst du Goldie Hawn?
Ich kenne Goldie Hawn, ja. Also was heißt kennen, das ist ja immer relativ. Ja. Aber es war tatsächlich so, weil es ist ja auch kein Geheimnis. Goldie Hawn ist eine Bekannte von einer Kornkreis-Kollegin von mir, Kornkreis-Forschungskollegen. Ah, und Goldie war, ich weiß nicht genau, wann das war, ich glaube 1999 oder so, war sie in England und hat sich die Kornkreise angeschaut. Und so kam es dann dazu, dass wir dann irgendwann abends miteinander essen waren. Mehr nicht.
Das ist keine Ex-Freundin von dir.
Aber es ist keine Ex-Freundin von mir. Ist auch ein bisschen Altersunterschied schon da.
Stimmt. War aber sehr hübsche Frau.
Genau.
Ja, bin ziemlich
aber das ist die kleine Geschichte hinter Goldie Hawn und den Kornkreisen und wie ich dann auch, wahrscheinlich ist das derselbe, der mit dem ich dann auch kommuniziert habe, weil es war ja so, dass Kurt Russell sich vor kurzem geoutet hat als der Pilot, der die Phoenix Lights
errichtet. Ja, Wahnsinn, ja, okay.
Und das war ja auch so ein Drama eigentlich, weil er hat ja diese Anekdote innerhalb von irgendeiner sehr leichten Talksendung irgendwie kurz erzählt. Und es ist halt leider so, wenn die Leute solche Geschichten innerhalb von solchen Formaten erzählen, da erzählen sie ja, gehen sie ja nicht in die Tiefe. Ja. Und also ich habe das so verglichen, was er über diese Situation in dieser Sendung beschreibt, ist so, wie wenn jemand sagt, ich habe heute einen Hund gesehen und der Hundeexperte sagt, ja, was denn für ein Hund? Und dann sage ich, ja, ein Hund. Aber mehr, ich kann nicht sagen, es war ein Labrador oder ein Collie oder was weiß ich. Mhm. Und so kann man das mit seinen Aussagen zu diesem Vorfall vergleichen. Und daraufhin habe ich dann versucht, über Goldie irgendwie ein Interview mit Kurt, den ich jetzt nicht persönlich kenne, zu bekommen, was aber nicht funktioniert hat. Also weil er ist
schade.
Das hat er auch in der Sendung gesagt, er ist ja der Sache eigentlich sehr skeptisch gegenüber und er will eigentlich da jetzt gar nicht groß noch mehr darüber.
Und das ist ja, er hat das nur durch, das ist ja total lustig. Er kommt dann rein, schaltet den Fernseher ein, dann sind da irgendwelche Berichte über Phoenix Lights und er hört da von irgendeinem anonymen Privatpiloten, der das berichtet hätte und kommt dann drauf, das war ja eigentlich ich. Ja. Das ist eine lustige Anekdote. Aber okay.
Das ist halt total schade, weil das ist so ein Beispiel dafür, wie auch der Forschung und auch dem allgemeinen Erkenntnis dann ja total wichtige Informationen verloren gehen. Ja. Weil das wäre ja vielleicht, wenn da jetzt jemand sich, also vielleicht kommt es ja irgendwann, ich habe dann gesagt, hey, also der Wunsch und das Interesse an so einem Gespräch, an so einem, oder auch gerne mit jemandem, mit einem anderen Forscher, wenn das vielleicht irgendwie das Problem sein sollte. Aber irgendjemand Sach- und Fachkundiges, der die richtigen Fragen stellt, uns nicht bei seiner Geschichte belässt, dass er sagt, ja, ich habe die gesehen, sondern der mal nachfragt, ja, was hast du denn genau gesehen und wie sind die verschwunden und wie sind sie aufgetaucht und was hat dein Bot da? Und das findet ja alles in dieser Sendung leider nicht statt, die ist ja noch auf YouTube zu sehen. Ja. Und also kennen ist absolut übertrieben, aber ja, ich kann sagen, ich war alleine mit ihr essen.
Wow.
In einem öffentlichen Restaurant. Ah. Und das ist ja schon ein bisschen mehr, als die meisten da irgendwie sagen können. Und der Kontakt besteht also noch manchmal mehr und manchmal weniger indirekt.
Sehr schön. Zu guter Letzt jetzt noch, und wir kommen ans Ende der Sendung, wir wollen den Rekord von letzten Mal 4 Stunden 16 Minuten nicht brechen. aber natürlich, Andreas Müller ist live zu Gast. Wir müssen natürlich über Kornkreise sprechen. Du hast schon ein paar Mal angesprochen. Die heurige Saison war jetzt, sage ich, nicht so toll. Ich glaube, im Juli, das ist also traditionell das stärkste Monat, auch in Wiltshire. Also da gibt es ja meistens 30, 40 Formationen, zumindest damals in der Hochzeit und 2000 herum. Heuer, dieses Jahr waren es 8. Und keine davon jetzt so, dass ich mich irgendwie jetzt vom Hocker haut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich stellt sich jetzt ein bisschen die Frage, vielleicht leicht provokant, aber eigentlich gar nicht provokant gemeint, aber ist das Phänomen noch da, wenn es jemals da war? Das ist natürlich, wird natürlich auch von vielen bestritten. Oder sind da jetzt auf jeden Fall nur mehr Hoaxes?
Also es ist ja, das habe ich ja schon öfters gesagt und auch schon mehrfach geschrieben. Für mich ist dieselbe Beobachtung, wie du sie ja auch schon angedeutet hast. Also in den letzten 10, 15 Jahren hat das Phänomen massiv auch in meiner Wahrnehmung die Dinge, die ich sehe, ganz wenige Exemplare, die mich interessieren.
Ja, ich war 2010 das letzte Mal dort und das war schon noch sehr spannend, muss ich sagen. Und da waren wir in ein paar sehr interessanten Kreisen drinnen, aber
Also ich sehe auch diesen Rückgang und ich kann den auch ausmachen, so in etwa im Jahr 2000, also es hat sich dann noch so, man kann ja nicht sagen, es gab keinen Bruch, aber es wurden einfach auch für mich persönlich weniger. Jetzt kann man sagen, ja gut, ich wurde dann auch kritischer, meinetwegen, aber trotzdem stehe ich auch noch zu der Faszination an einigen Älteren und auch noch hier und da zu der Faszination an dem einen oder anderen Kongress, der seither gekommen ist. Aber es ist tatsächlich so, dass ich kann auch nicht mehr so, früher, vor 15 Jahren war ich teilweise 6 Wochen lang ununterbrochen vor Ort in England. Das ist mir einfach heute nicht mehr möglich. Und wenn ich jetzt, wie du es ja sagst, wenn ich jetzt irgendwie eine Woche, zwei hinkomme, dann muss man schon Glück haben, dass man wirklich was Spannendes sieht.
Ja. Ja, Ende Juli, Anfang August ist meistens die beste Zeit.
Genau, genau. Aber es ist dann so, für mich war das Phänomen noch nie quantifizierbar im Sinne von immer mehr, immer besser, immer größer und immer komplizierter, sondern das Phänomen war halt das Phänomen, also so wie es sich offenbart hat. Und da habe ich nichts dran zu rütteln sozusagen. Also für mich hat das auch so die Frage, in welchen Ländern gab es jetzt die meisten und so, das waren für mich so Kategorien, in denen ich irgendwie das Phänomen nie wahrgenommen habe. Also wenn dann ein Kongress, ja doch, ich habe es schon ausgewertet, aber letztendlich habe ich damit auch wieder aufgehört, weil es für mich sehe darin keine Aussage.
Kein Erkenntnisgewinn.
Genau. Da mag ich falsch liegen, aber ich glaube nicht, dass sich das Phänomen eben nach solchen Superlativen richtet. Und trotzdem fahre ich immer noch nach England, nicht nur, weil ich meine Kongressausstellung betreue, die mittlerweile ja wieder ins Barge-In, im Barge-In zu sehen ist.
Oh, und in damit der Höhle des Löwen.
Nee, gar nicht. Also da hat sich auch einiges geändert. Okay. Gibt neue Besitzer, die haben, also man kann auch nicht mehr dort campen. Das war natürlich von den einen bejubelt, von den anderen natürlich auch verdammt, weil auf diesem Campingplatz sich ja alles Mögliche zugetragen hat. Und also wir sind jetzt, die Ausstellung ist jetzt in der Scheune, die nebendran steht. Ich weiß nicht, ob du das noch so vor Augen hast.
Ich glaube,
und das ist alles renoviert worden. Und wir sind da sehr froh. Das hat jetzt das Paar, das das Barge Inn jetzt führt, sind zwei Italiener. Die haben auch so ein bisschen das Konzept verändert. Das ist aber weiterhin so könnte man sagen. Und wir sind da eigentlich ganz froh, dass sozusagen das Barge die Kornkreise nochmal unsere Ausstellung dreht sich ja um die Hintergründe des Phänomens und der Forschung dazu. Und sozusagen das nochmal und so hat es ja eigentlich angefangen. Also der erste Camper auf dem Barge Inn Campingplatz war ja Colin Andrews als Einzelzelt, der das durfte sozusagen damals vor 30 Jahren. Und da ging von dort aus die Forschung aus. Also dort haben sich wirklich Forscher getroffen. Auch ich habe dann noch in den ersten Jahren dort die Sommer verbracht im Zelt. Und da war da wirklich ein Forschungsaustausch. Dann hat sich das in den späteren Jahren hin zu einem Fälschertreffpunkt entwickelt. Und jetzt sind sozusagen die Kornkreise nochmal da durch unsere Ausstellung, die sich ja auf das eigentliche Phänomen versucht zu konzentrieren. Die aber, und das wurde uns selbst von Kornkreis-Skeptiker und Fälscherseite lobend anerkannt irgendwie, also was wir vermieden haben, ist dieses, die Fälscher sind die Bösen und das sind alles Idioten und also wir schreiben ganz klar, wir versuchen uns dem echten Phänomen zu nähern und der Arbeit, die da gemacht wird, aber jeder ist da willkommen und es werden auch Perspektiven, also als Perspektiven im Sinne von Standpunkten auch mal angedacht, ist es da, die eben aus der anderen Richtung kommen. Es werden Aussagen gegeneinander gestellt. Also es ist sehr, glaube ich, ganz gut ausgewogen ist die gelungen. Und die ist jetzt wieder im Barge Inn und sozusagen da ist jetzt wieder das zusammengekommen, was mal ursprünglich zusammengehörte. Und deswegen bin ich teilweise dort, aber natürlich auch, um vor Ort Forschung zu betreiben. Und eine der Sachen, darüber habe ich ja auch berichtet, und das ist natürlich viel in der großen Öffentlichkeit, also der... Das ist keine Schlagzeile für die meisten, aber aus Kornkreis-Forschungsperspektive ist es schon eine große Geschichte gewesen, dass sich die Mutter von Tim Carsten, die mittlerweile auch schon, also sieht erstaunlich jung noch aus, aber sie ist schon über 80, an Kornkreise in den 40er und 50er Jahren in dieser Gegend erinnert hat. Und dass nicht nur, dass es ein Zeitraum ist, der bislang nicht bekannt war, dass es Kornkreise dort gab, überhaupt so um Olden Barnes rum im weiteren Umfeld, auch im Pusey Valley gab es aus dieser Zeit eigentlich keine Kornkreisberichte bislang, sondern das fing damit an, dass sie in einem Jahr hat ihr Vater, er kam zurück und hat von diesem Ring, den er entdeckt hat, also noch nicht mal ein voll ausgefüllter Kreis, sondern nur so eine Ringbahn, berichtet. Und da, das haben sie damals noch so familienintern irgendwie auf einen Wirbelwind zurückgeführt, also als mögliche Erklärung, bis dann ein, zwei Jahre später, ganz genau kann sie es nicht mehr datieren, fast im selben Feld, also fast an gleicher Stelle im selben Feld ein Kreis mit Ring entdeckt wurde und der eben in die andere Richtung gelegt war. Also ganz klar, sie sagt, das waren das, was wir heute Kornkreise nennen. Und man konnte das, man sieht also hier so eine geometrische Entwicklung auch so ein bisschen. Und das ist also für die Erkenntnis darüber, erstens mal viele, viele, also Jahrzehnte vor Doug und Dave, die ja alles gemacht haben wollen, die aber immer gesagt haben, sie haben nie in der Gegend der Olden Barnes gearbeitet. Und eben von einer absolut glaubwürdigen Quelle. Also warum sollte diese 80-jährige Frau von einem Farmer, der die Kornkreise rausschneidet, mittlerweile seit ein paar Jahren, warum sollte die jetzt so eine Geschichte erzählen? Und also für die Kornkreisforschung an sich ein absoluter, wie ich finde, eine große Entdeckung. Aber das ist natürlich jetzt keine Geschichte, die irgendwie es auf die Titelseite der New York Times schafft. Und so laufen diese Dinge, die laufen so im Hintergrund, die und das schafft es auch nicht auf die Titelseite vom, keine Ahnung, von irgendwelchen, das schafft es dann mal nach auf die Titelseite von Grevy, aber darüber hinaus ist das schon sehr speziell, was ich damit eigentlich sagen will, diese Forschungsarbeit, die geht weiter. Auch wenn jetzt nicht ständig irgendwelche Milk Hill 2001 Galaxies in die Felder brutzeln.
Grenzwissenschaft aktuell ist ja ein sehr ausgewogener Block, wie ich finde. Also, und du hast jetzt gerade gesagt, du bist irgendwo fast schon konservativ. Ja, also ich finde ziemlich am Boden. Und du lässt und das finde ich sehr gut, auch Gegenstimmen zu Wort kommen. Darunter Harald Hoos, ein Kornkreismacher. Und da gab es ein Interview vom GFI, glaube ich.
Also von der GWOP.
Und
deren Hausjournal, das nennt sich der Skeptiker.
Und die haben also zwei Interviews gemacht, eines mit Harald Hoos, eines mit dir, zum Thema Kornkreise. Harald Hoos. Ist ähnlich wie Mark Pilkington der Meinung, dass also eindeutig alle Kornkreise gefälscht sind, hat eben selbst diese Kornkreise angefertigt, die dann, und das muss man halt auch sagen, wo dann halt danach chantende Esoterikerinnen drin gestanden sind und Energien gespürt haben, wo man irgendwelche Dinge gemessen hat. Also das ist schon auch interessant. Und
naja, ob man Dinge gemessen hat, das sei jetzt, das müsste man jetzt im konkreten Fall untersuchen.
Okay.
Also das würde ich jetzt mal in Frage stellen, dass man da überprüfbare Dinge gemessen hat drin. Das ist
trotzdem, Leute in auch. Das ist halt so die Nähe, ja. Es wird dann und Leute haben auch dann gleich irgendwelche Lichter gesehen und so. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass man sich dann da so reinsteigert. Mir gefällt das ja, also, aber das hat ja auch einen Charme. Und aber natürlich, also er hat es relativ klar aufgezeigt. Und der Kornkreis als Sozialskulptur ist ja auch spannend, ne?
Wenn einen das, ja.
Also ich finde, es ist spannend auch. Also ich finde es ein interessanter Aspekt dran.
Das kann ein interessanter Aspekt sein. Das ist jetzt für mich nicht der interessante Aspekt, der für mich die Faszination Kornkreise ausmacht. Aber ja, diese, ich kann die Aussage bestätigen, aber es ist jetzt nicht das Faszinosum, was für mich die Kornkreise faszinierend macht. Also da würde ich dann meine Sommer anders verbringen. aber klar, es ist so, aber du hast es ja auch gerade einen wichtigen Punkt angesprochen. Die Leute wie Pilkington und Hoos haben zweifelsohne Kornkreise gemacht und auch Kornkreise, die schön anzuschauen sind. Jetzt darf man aber bei dieser ganzen Sache, dann ging es dann schon ein bisschen weiter, dann hast du gesagt, da wären Leute, die daran meditiert haben und sich ganz toll gefühlt haben und alles Mögliche. Das ist dann eine Sache, weil eben diese, wie du es nanntest, was dann da sozusagen für, ich weiß nicht, wie das genannt, das Film abläuft oder der Film oder die Geschichten, die man sich dann irgendwie so vorstellt und man will da auch Dinge erleben und jedes Lichtchen, das irgendwie irgendwo von einem Traktor reflektiert wird im Sonnenschein, wird zum UFO. Das stimmt schon.
Ein Stück weit stimmt es, ist halt so.
Ja, ne? Ja, absolut, absolut. Aber es ist eine ganz subjektive Wahrnehmung dieser einzelnen Zeugen, die natürlich in unserer heutigen Zeit durch die sozialen Medien und YouTube und alles Mögliche viel weiter streuen können, als das früher der Fall war. Auch völlig unkontrolliert streuen können. Also unkontrolliert im Sinne von, früher war das so, was heute ganz selten passiert, dass die Leute sagen, okay, ich habe hier ein Foto gemacht, da ist irgendwas Komisches drauf, das schicke ich jetzt mal jemanden, der sich damit auskennt und dann schauen wir mal. Heute erfahren wir oft von diesen Fotos oder von diesen Filmchen über eben die sozialen Medien und der Experte oder die Leute, die sich damit auskennen, kommen erst an dritter und vierter Stelle mit dazu, wenn sie das entdeckt haben und sagen, das interessiert mich jetzt mal. Also das ist natürlich, da hat sich so dieser Weg umgekehrt. Und nicht unbedingt zum Guten, weil halt, also ich bekomme immer noch heutzutage viele Zuschriften und es ist tatsächlich so, dass die meisten erklärbar sind oder man hat es mit Fällen zu tun, die nicht erklärbar sind, die aber auch dann nicht erklärbar sind, also auch nicht in einer exotischen, die einfach ungelöst bleiben. Oder es geht dann natürlich noch einen Schritt weiter. Es gibt auch Sachen, die für mich erklärbar sind, der Fotograf es aber absolut nicht wahrhaben will, die eine rationale Erklärung, die man dafür liefert, sondern sagt, das ist jetzt für mich ganz klar, was Sie da reden. Das sind dann teilweise auch unverschämte Antworten, die dann zurückkommen, wo der Absender nur versucht hat, seine Geschichte zu bestätigen. Und das sind natürlich Sachen, die kann man auch nicht verhindern, die will ich auch gar nicht verhindern. Also ich will auch, oft ist es so, dass ich auf solche Zuschriften sage, aus Ihrem Foto geht nichts hervor, wo ich jetzt was Exotisches ableiten kann. Entweder sind zu wenig Informationen darauf behandelt oder ich sehe da drin halt ein exotisches Objekt. Wenn es für Sie aber irgendwie eine Geschichte war, die Sie emotional berührt hat und alles Mögliche und für Sie ist das jetzt was ganz Besonderes, dann behalten Sie das doch als etwas ganz Besonderes und suchen nicht und zeigen sich nicht brüskiert oder beleidigt, wenn ich darin was anderes sehe, der ich das ja als Dritter und mit Abstand betrachte. Wenn man das also nicht will, wenn man diese Dinge nicht diskutieren will und nicht kontrovers diskutieren will, dann sollte man sie auch für sich behalten. Und in Fällen, wo man nicht erklären kann, was es war, dann bleibt ja auch das persönliche Erlebnis. Aber von diesem persönlichen Erlebnis auch in den Kornkreisen, da komme ich jetzt auch wieder da zurück, mit dem kann ja ein Dritter schon nichts mehr anfangen.
Ja.
Das wird aber deswegen
nicht... Ich hatte auch welche, ja, die sind wirklich komplett persönlich und...
Ich auch. Aber ja. ich werde sie nicht an die große Glocke und als die größte Contrast-Relevation irgendwie verkünden. Und es bleibt für mich trotzdem auf einer ganz persönlichen Ebene ein besonderes Erlebnis. Und dann gibt's, was du ja sagtest, man hätte dann auch in Sachen von Pilkington und Hose irgendwelche merkwürdigen Sachen gemessen. Da muss ich sagen, ich kenne viele menschengemachte Kornkreise und viele, die auch zu Demonstrationszwecken gemacht wurden, auch von Hose und auch von Pilkington und seinem Team, das dahinter steht. Und ich kenne keinen einzigen Fall, wo merkwürdige Messungen gemacht wurden, wo ich nachweisen kann, dass die von Menschen, also fundierte exotische Messungen gemacht wurden, wo nachweisbar war, außer dieser Aussage von den Leuten, dass sie von denen auch tatsächlich gemacht wurden. Denn das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Viele dieser Gruppen sagen auch oder auch andere beanspruchen Kornkreise, die sie nicht gemacht haben. Es hilft mir ja nichts, wenn irgendwann 5 Jahre später, wie das zum Beispiel Hose in seinem Buch gemacht hat, es ist jetzt hier kein Badmouthing, weil er hat ja das Buch Kornkreise, der größte Streich seit Max und Moritz geschrieben. Da geht es ja um ganz viele solcher Anekdoten. Wenn dafür nicht der kleinste Beweis vorgelegt wird, dass es auch tatsächlich so war. Und wenn ich sehe, dass es eine gewisse Agenda gibt, auch bei Pilkington und Co., die Kornkreise als menschengemacht hinzustellen, dann...
Aber welche Agenda ist es bei Pilkington zum Beispiel?
Bei Pilkington und den Leuten, die dahinter stehen, ist es die Kunstagenda. Also das ist ja auch eine ausgewiesene Begründung dafür oder eben dieses sogenannte soziopsychologische Experiment, dass man sich nicht zerstören will. Und man hat auch, also da habe ich von den entsprechenden Leuten auch ganz klar die Aussage dazu, dass man aus diesem Umstand, dass das eigene Werk plötzlich erhöht wird zu übersinnlichen Werken und allem Möglichen,
kriegt man auch eine gewisse...
Ja, genau,
eine genug. Aber das verstehe ich, ich kann das nachvollziehen.
Natürlich, also absolut. Absolut, aber.
Das muss unglaublich sein.
Es ist tatsächlich so, also zum Beispiel, es ist einerseits unglaublich, bestimmt, und auch für einen irgendwie gibt einen den Kick, aber für mich persönlich, das ist eine ganz persönliche Ansicht, hat es auch irgendwas total Trauriges.
Ja.
Also wenn ich was schwindle und ich sehe, andere Leute fallen auf diesen Schwindel rein, dann habe ich natürlich im ersten Moment diese Schadenfreude-Effekt. Aber wenn ich dann sehe, okay, Da geht mir jemand wirklich voll auf den Leim.
Ja, Hose schreibt da ja auch, dass die dann angefangen haben, eine Messe quasi zu zelebrieren und da ging es ihm dann auch ein bisschen das war ihm dann auch ziemlich unangenehm irgendwo. Ja, gut, also das war ihm dann ja auch nicht, zu viel so quasi.
Das ist ja nicht seine Schuld. Also da muss ich ihn ja tatsächlich, so komisch wie es klingt, aber auch in Schutz nehmen. Also ob jetzt da jemand eine Messe feiert oder irgendwas. Aber das Problem geht dann ja los, wenn sozusagen, und das tut Hose und das tun auch die anderen, wenn unser eins, also mir und Kollegen, schon das reine Forschungsinteresse als pseudoreligiös unterschoben wird. Das heißt, ich bekomme einen Kornkreis gemeldet, meinetwegen von einem Fälscher, und das ist passiert in der Vergangenheit, zweifelsohne, und ich mache mich auf den Weg zu diesem Kornkreis und untersuche den nach meinen Methoden, die sehr viel ausführlicher sind, als mal kurz durchzulatschen und ein paar Bildchen zu knipsen. Und dann wird einem aber schon diese Vorgehensweise, allein, dass ich das Thema für untersuchenswert halte, als pseudowissenschaftlich oder gläubig oder pseudoreligiös, das heißt ja, Hosens Interview ist ja überschrieben mit Kornkreise sind
Religionsersatz.
Genau, Religionsersatz. Ja. Das kann dann natürlich auch nicht sein und das lasse ich auch so nicht gelten. Zumal halt in ganz vielen Fällen der Beweis von der Fälscherseite her auch nicht angetreten wird. Also es gibt zum Beispiel keinen Kornkreis, in dem biophysiologische Anomalien gemessen wurden, wo ein eindeutiger Nachweis vorliegt, dass er von Menschenhand gemacht wurde. Es mag sein, dass aus der Fälscherperspektive das anders ist, aber sie haben keine Beweise dafür erstellt. Und das da, als Forscher, der dann sozusagen dazukommt, kann ich das nicht akzeptieren, weil ich weiß, das wird jetzt zu weit ausführen, aber aus Fällen, wo Leute Kornkreise beansprucht haben, die sie gar nicht gemacht haben können. Und das heißt also, wenn ich diesen Ungewissheitsfaktor habe, zum Beispiel die Pilkington-Leute, die sagen von sich selbst, dass der Schwindel ein ganz großer Teil ihrer Projektarbeit ist und ganz großen Teil ihrer Arbeit ausmacht. Dass die Deception ist Teil der Strategie. Ja, Entschuldigung, wenn das Teil meiner Strategie ist, kann ich aber nicht von anderen Leuten erwarten, dass ich allein, wenn die sagen, ja, den Kornkreis, den haben wir gemacht, dann sage, ja, okay, der Kornkreis, den streiche ich schon mal von meiner Liste, ja, denn der und der hat es ja gesagt. Richtig. Also das ist nämlich auch wissenschaftliches Vorgehen. Es ist ja interessant. Es gibt ja diesen ebenso weit verbreiteten wie dumme Aussage, dass extraordinary claims require extraordinary evidence. Und er hört sich ja im ersten Moment besonders schlau an und wird auch immer wieder gern von Skeptikern zitiert. Und auch in den Medien ist das so ein Totschlagargument. Aber es ist völliger Unsinn. Es tut mir leid.
Es ist Unsinn. Es braucht einfach eine Evidence. Und extraordinary, genau. Evidence, was heißt das überhaupt?
Extraordinary so überhaupt
mit
nichts
Pauken
zu tun.
Und Trompeten oder wie? Ne?
Nee, genau.
Ganz bei dir ist Blödsinn. Ja.
Genau. Ich brauche einfach einen klaren Beweis. Der muss nicht extraordinary sein, denn ein Beweis nach wissenschaftlicher Definition ist schon
extraordinary. Wenn er was extraordinary beweist. Ja. Okay.
Aber ich gehe noch, ne, ganz kurz, Tarek, ja? Würde das gerne noch sagen, weil mir persönlich ist das wichtig.
Ja.
Und das geht nämlich nicht nur um die Kornkreise, auch auf die anderen Dinge. Denn dieser Anspruch wird eigentlich fast immer nur in Richtung der Vertreter, wie jetzt bei mir mit den Kornkreisen oder bei Jeff Meldrum mit der Kryptozoologie und Bigfoot und Sasquatch, in unsere Richtung geschoben. Ihr habt extraordinary claims, also liefert uns extraordinary evidence, also außergewöhnlich gute Beweise. Zum einen finde ich, dass die Claims, also diese Behauptungen, gar nicht so extraordinary sind bei den Kornkreisen. Die Kornkreise sind ja da und Jeff Meldrum, wenn er den Bigfoot beschreibt, beschreibt er ja keinen Wolperdinger, also ein Wesen, das nicht existieren könnte, sondern er beschreibt ja ein Wesen, das durchaus biologisch möglich und auch schon existiert hat. Es gab ja diesen Riesenaffen, diesen Urzeitaffen und alles Mögliche, also diesen Primaten, der 3 Meter hoch war und alles Mögliche. Also alles durchaus im Bereich des potenziell Möglichen. Und diese Aussage, extraordinary claims, also außergewöhnliche Behauptungen, bedürfen auch außergewöhnlicher Beweise, wird, also ich persönlich, man mag mich da verbessern und den Fehler irgendwie aufzeigen. Ich habe noch nie gesehen, dass innerhalb von solchen Diskussionen dieses Argument mal in Richtung der immer wieder auftauchenden und von selbstbekennenden Fälscher gebracht wird. Mhm. Denn auch für diesen Bigfoot-Film aus den 60er Jahren, es gab bislang noch niemanden, der ein
50 Jahre
ist. Das heißt immer, genau.
50
das heißt
Jahre
ja immer, das ist the man in an ape suit, also ein Mann im Affenkostüm. Es gibt niemanden, der gesagt hat, das ist mein Kostüm, hier ist das Kostüm oder so, das ist so ein Kostüm, das ich gemacht habe und das die Eigenschaften dieses Wesens auf dem Film zufriedenstellend reproduziert. Und genauso ist es bei den Kornkreisen auch. Es gibt keinen Fall, wo wir eine Studie und eine Analyse von Material vorliegen haben, wo das Material auf eine ungewöhnliche Art und Weise verändert wurde, wie es nicht im normalen Feld gefunden wurde, wo wir einen eindeutigen Beweis von einem Fälscher, der das später beansprucht hat, vorliegen haben. Hier, den habe ich gemacht. Ich habe, währenddem ich das gemacht habe, Fotos aus dem Innern des Kornkreises gemacht und du siehst im Hintergrund eine Referenz von einem Turm im Hintergrund oder was weiß ich.
Ja.
Also es gibt da immer nur diese Behauptungen und ich hätte gerne dass auch diese andere Seite diesen Anspruch erfüllen muss. Extraordinary claims requires extraordinary evidence. Und das wird in diesen Fällen...
Extraordinary Dementis require also extraordinary
evidence. Ja, genau.
Ja, da bin ich ganz
Wenn wir uns schon auf dieser Ebene bewegen, dann muss das auch erfüllt sein.
Muss und in beide Richtungen gelten.
Jetzt werden sicherlich Leute sagen, ja, es gab aber schon Leute, die irgendwie im Affenkostüm diesen Film nachgestellt haben, aber es war nie mit dem Ergebnis, dass man wirklich sagen kann, das, was Biologen und Anatomen und alle mögliche in diesem Film schon nachgewiesen haben, das wurde nie erreicht.
Auch die Fußabdrücke und so wurden ja untersucht.
Ja, einige natürlich schon. Zweifelsohne. Also das ist natürlich klar, gibt es gefälschte Bigfoot-Abdrücke. Ja. Aber es gab vor kurzem der Maskenbildner von Planet der Affen. Das war in etwa, also zumindest mal im zeitlichen Rahmen von dem Patterson und Gimlin-Film. Und der hat damals ja Oscars dafür bekommen und noch und noch. Und selbst dessen Affenkostüme siehst du jetzt mal von den Masken, die natürlich toll sind, aber einfach auch nur mehr oder weniger Klapp auf und zu Münder sind. Also da verformen sich ja ganz selten irgendwelche Mimikpartien, obwohl sie schön gemacht sind, aber einfach der galt damals als das Nonplusultra der Kostümbildnerkunst. Der wurde darauf angesprochen damals auch, weil es eben auch im zeitlichen Rahmen war und man hat gefragt, ob er Patty gemacht hat. Und da sagte er, I'm good, but not that good. Also er hat das immer zeitlebens verneint und seine Affenkostüme waren schon toll, aber wenn man die Affen zum Beispiel laufen sieht, sieht man absolut keine Muskulaturbewegungen unter dem Fell.
Die sieht man bei dem 50-jährigen Film auch.
Sieht man, aber nicht beim Planet der Affen. Mhm. Und da sind wir wieder bei dieser DNA-Analyse. Warum sehen wir sie nicht? Weil es ein Mann im Affenkostüm ist und kein Affe. Und wenn ich ein Bären-DNA analysiere, dann kommt auch Bären-DNA dabei raus.
Ja, es gab jetzt noch viele, viele Fragen im Chat. Ich meine, ich weiß nicht, einer war Hohlraum der Pyramide. Ich weiß nicht, willst du auf das noch kurz eingehen oder?
Ja, kann ich gern machen. Also der letzte Stand ist ja der, dass man sich jetzt irgendwie bemüht, auch zu verifizieren durch weitere Aufnahmen. Man hat diesen Hohlraum gefunden. Ich stehe auch in wirklich regelmäßigen Kontakt mit dem Leiter der Studien, mit dem Leiter dieses Projekts, also dem Mehdi Tabui. Und die sagen schon relativ klar, also dieser Hohlraum ist vorhanden. Das steht völlig außer Frage. Der ist auch in etwa so groß, wie man den abmisst. Der hat ja eine ähnliche Proportionen wie diese große Galerie. Und er sagt auch, das ist also jetzt, für sie ist das jetzt nicht irgendwie so ein, wie Havas zum Beispiel, der hat ja gemeint, das sind nur irgendwelche minimale Hohlräume, die in der ganzen Pyramide irgendwie auftauchen. Wenn das nämlich so wäre, würde man nämlich diese ganzen Sachen auf diesen Myonen-Scans auch sehen. Also wenn man da einfach irgendwelche Kleinsthohlräume missdeuten würde. Die Frage ist natürlich, wie ist das Ganze angeordnet? Ist das irgendwie so schräg? Verläuft das parallel zur großen Galerie? Man muss das jetzt natürlich sich überlegen, wie kann man das erforschen? Das habe ich ja auch schon in einem eigenen Meldung beschrieben, dass man da überlegt, da über so einen Stab, so eine Zeppelin-Sonde rein, oder so ein kleines Miniaturluftschiff reinzugeben. Das muss man jetzt alles sehen, aber zuerst werden da jetzt weiterhin weitere Scans durchgeführt, um diese Ausrichtung und die Position noch weiter zu ermitteln. Und bis dahin, bis man dann nichts weiß, sind natürlich diese Geschichten mit dem Thron aus Eisenerz irgendwie schöne Vorstellungen, weil Game sie ja auch Hand und Fuß haben, zumindest mal, genau, ja, nicht nur Front, also es basiert ja auf den Pyramidentexten tatsächlich, dass der Pharao, bevor er da in den Himmel fährt, noch auf diesem eisernen Thron Platz nehmen muss. Aber das ist natürlich reine Spekulation. Das ist aber natürlich durchaus eine Vorstellung, weil die anderen Elemente dieser Pyramidentexte sind ja auch vorhanden in den Pyramiden, also mit den Schächten und mit der, gut, klar, die Diskussion, was sind die Pyramiden, waren es Grabkammern, waren es keine Grabkammern, die werden wir auch in den nächsten 10 Jahren nicht lösen. Und da gibt es die Arbeiten von Klitzke, die von vielen Leuten hochgehalten werden und sicherlich spannende Überlegungen sind. Aber auch da, das ist eine Glaubens- und eine Schulfrage. Also in welche Denkrichtung ich da folge, die stimmt dann so lange, bis sie widerlegt ist oder bis sie belegt werden kann. Und das finde ich aber schon spannend, vor allem, weil man überhaupt so einen großen Hohlraum gefunden hat. Und ich will jetzt nicht von mir behaupten, dass ich Statiker oder Architekt wäre, aber es wurde dann ja unter anderem von Sai Havas behauptet, das hätte irgendwelche statischen Gründe, um gerade die große Galerie zu entlasten. Aber eigentlich tut das die große Galerie schon selbst. Das hat ja auch der Autor von dieser Thron-Theorie nochmals dargelegt. Und der kommt ja vom Polytechnikum in Mailand. Also der ist zwar selbst kein Architekt, aber der ist Archäoastronom. Und der hat sich für diese Aussage bestimmt bei seinen Kollegen vom Polytechnikum nochmal vergewissert. Und es ist ja so, dass sich die große Galerie nach oben stufenförmig zuspitzt und eben gerade dadurch diese ganzen statischen Kräfte ableitet. Also warum man da oben drüber einen Entlastungsraum bauen sollte, das erschließt sich mir jetzt, so ein bisschen Kenntnisse habe ich in die Richtung, erschließt sich mir jetzt dann auch nicht. Und das ist ja auch noch die Frage, die wird ja auch in dieser Hypothese mit dem Thron angesprochen, vielleicht verläuft ja der Nordschacht tatsächlich genau in Richtung dieses Hohlraums. Also alles total spannend. Und was ich immer wieder auch gefragt werde, oder wo die Leute Kritik anwenden, ja, ob das jetzt alles so transparent ist. Ich habe das Gefühl, das läuft alles sehr transparent. Natürlich im Rahmen der wissenschaftlichen Methodik. Also da werden keine Sachen voraus irgendwie rausposaunt und zuerst gesagt, wir haben was gefunden und dann folgt das Paper, sondern da wird das zuerst das Paper und dann folgt das Statement. Und genau dasselbe gilt auch für das Grab des Tutanchamun. Also da bin ich auch mit dem Leiter der Suche nach der Scans sehr eng involviert. Wir tauschen uns da, oder das heißt, wir tauschen uns, der meldet sich jetzt nicht, der macht bei mir nicht Rapport, aber ich frage ihn alle paar Wochen, was ist denn der neueste Stand? Und ich habe das Gefühl, da wird wirklich sehr transparent berichtet, was der Stand der Dinge ist. Und zum Beispiel beim Pyramid Scans Projekt hat Sai Havas überhaupt keine Kontrollfunktion. Er steht so einem Rat oder so einem Ausschuss vor, der vom antiken Ministerium eingesetzt wurde, um diese Arbeit zu begleiten. Aber er hält ja auch nichts von der Myonen-Scan-Technologie. Also er hat auf jeden Fall keine kontrollierende Funktion vor Ort. Er beurteilt das dann und er diskutiert das dann und meistens findet das irgendwie blöd und Quatsch, weil er dann nichts mehr in der Pyramide sein kann, wobei er sich da ja auch schon kontrovers dazu geäußert hat.
Er sah ja, was ist seine eigene Geschichte.
Eben. Aber trotzdem, er sucht jetzt ja auch die Gemahlin, die Enchesanamun von Tutanchamun, die sucht er ja in dem Nachbartal. Also er ist halt einfach wieder da, aber bei weitem nicht mehr in der Funktion, die er mal inne hatte.
Das ist wahrscheinlich gut so.
Oder ist genau, es sicher ich gut denke, so? Und ich denke tatsächlich, die Arbeiten laufen relativ transparent. Oder nicht relativ, sondern die verlaufen sehr transparent. Also ich persönlich bin ja ein relativ kleines journalistisches Licht. Und trotzdem stehe ich mit den beiden genannten Grabungs- und Projektleitern in einem wirklich sehr, sehr regen und auch sehr ehrlichen Austausch. Und ja, also von daher kann ich da keinerlei Beeinflussung oder Zurückhaltung von Daten und Informationen sehen. Und die Daten wurden ja veröffentlicht zum Missfallen von Havas und Kollegen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also da sehe ich jetzt keine irgendwelchen dunklen Machenschaften.
Nee. Okay, ja, ich glaube, wir sind da an einem recht guten Ende heute angekommen. Okay. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben zu erwähnen, was du erwähnen wolltest?
tausend Sachen,
aber
ich denk, die großen
Themen haben wir abgehandelt.
Und also wenn jetzt gerne mal noch jemand schnell was fragen möchte, von mir aus auch zu Grevy oder keine Ahnung, oder dann müsst ihr das jetzt tun. Ja. Ansonsten
eben einfach auf die nächste Sendung warten, die wir sicher machen werden. Entweder am Ende dieses Jahres oder zu Beginn des nächsten Jahres. Es gab ja voriges Jahr auch, weil jemand da auch die Frage gestellt hat, was hältst du von Remote Viewing? Naja, wir hatten eine Sendung, wo wir uns Kornkreis Entstehung mit Remote Viewing angeschaut haben. Findet man alles in dem exorbitanten CropFM-Archiv, das ich jetzt gerade auf die 3.0-Version update, dauert aber noch ein bisschen. Den Chat gibt es noch nicht, wie einige schon festgestellt haben. Jedenfalls, Andreas, ich danke dir.
Also ich höre jetzt leider.
Du hörst mich nicht mehr. Hallo? Ah, die Skype-Leitung.
Ich höre dich nur noch.
Okay.
Hörst du mich noch?
Ich höre dich noch, Andreas, und ich sage jetzt einfach mal.
Okay, ich glaube, das ist jetzt gerade. Es verabschiedet sich jetzt bei mir auf meiner Seite.
Und somit verabschieden wir uns einfach. Okay, Andreas, danke vielmals und auf bis zum
Seite
nächsten Mal.
Verabschiedet sich das Skype nämlich gerade.
Okay. Bis zum nächsten Mal, Andreas. Hat mich gefreut.
Sachen gemacht und Ferien auf Grenzwissenschaft aktuell zu lesen.
Genau, Grenzwissenschaft aktuell, the page to go, eine wunderbare Seite, voll von Informationen, und hier auf CropFM gibt es dann immer wieder die Interviews mit Andreas Müller. Er hat sich gerade verabschiedet, Skype hat genauso lange gehalten wie das Interview. Freut mich sehr. Und
CropFM. Irgendwo da draußen.
Ja, irgendwo da draußen gibt's noch viele, viele andere Stories, die auf uns warten, die darauf warten, erzählt zu werden. Und sie werden irgendwann erzählt werden, ganz sicher, aber ich glaube, so 3 Stunden ist eine ganz gute Zeit für eine Sendung, ich glaube. Machen wir da heute Schluss. Freue mich natürlich auf sehr viel Beteiligung heute, auch im Chat und so weiter. Anrufen hat sich keiner getraut, aber ist okay. Das nächste Mal CropFM, da geht's um Hanf. Die Nutzpflanze, das Allerheilmittel, die Droge und das Schreckgespenst des Establishments. Warum auch immer. Zu Gast ist Toni Straker vom Hanf-Institut in Wien. Ja, das gibt's. Wusste ich auch nicht. Danke an den Hörer für den Hinweis. Ich freue mich schon sehr auf diese Sendung, bin schon sehr gespannt. Es ist ein spannendes Thema. Also vor allem auch, da ist ja jetzt überall immer wieder Staaten in den USA gibt und auch Länder, die diese Droge jetzt legalisieren. Ich meine, wenn Alkohol legal ist, warum dann nicht Hanf? Aber okay, alles das werden wir das nächste Mal diskutieren am 2. Februar 2018, wenn mein Gast Toni Straker ist und das Thema Hanf. Bis dahin danke ich alle fürs Zuhören, danke für die tollen Fragen, danke fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
when one day the earth stands still. Little did we ever know the game is on. The curtain's gonna fall.